Moin, der Millanton Nummer 3 am 2. Oktober 2013. Wir haben 19.10 Uhr, sitzen hier in dem Konferenzraum der Fanräume. Ich bin Mike und mit mir sitzen hier heute drei verlorene Gestalten. Wir sind viel weniger geworden als letztes Mal, warum erzähle ich gleich. Aber erstmal hier rundrum. Ich fange jetzt mal rechts an. Rechts von mir mit dem Rücken zum Fenster sitzt Christoph.
Ja, guten Abend, hallo.
Moin Christoph, dann daneben, mich anstrahlend, Wolf, hallo.
Moin Mike.
Und zum ersten Mal dabei, Sven, hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wunderbar, jetzt fragt ihr euch, wer ist Sven, erzähle ich gleich mehr. Ich sag mal ganz kurz, warum wir zwei weniger sind als sonst. Nämlich zum einen fehlt der Sebastian, der ist im Urlaub. Da hoffen wir, dass er sich wunderbar erholt und umso relaxter dann wiederkommt und umso engagierter. Und zum anderen fehlt Wilko. Letztens noch zum Casting, dieses Mal, wir trauen es uns kaum zu sagen, aus dem Husumer Krankenhaus, gerade entlassen mit Beckenbruch. Wir hoffen aber, dass er beim nächsten Mal dann uns hier wieder unterstützen kann. Zumindest ist er schon mal wieder in der heimischen Wohnung angekommen und auf jeden Fall gute Besserung von uns allen.
Genau, gute Besserung,
ja. Wilko. Zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, es war kein Alkoholunfall.
Kostet dann das die Ehre, wenn man Alkoholunfälle zieht? Nee.
Ah, ich glaube, so ein Alkoholunfall, wo du mal mit dem Fahrrad auf die Fresse fällst, ist okay, aber ein Beckenbruch, das wäre schon hart.
Über 40 geht das.
Ah, okay, gut.
Wie alt ist Wilko eigentlich? Darf man das hier
erzählen? Über 40 sicherlich, so sieht er zumindest aus.
Da kann er. Oh nee, ich glaube, er ist keine 40.
Nein, Widerrede. Der ist jünger als ich bin 37. So, und eigentlich wäre noch Sören hier. Sören hat nämlich bei der letzten Sendung das geheime Codewort Eggimann als erstes in den Blog geschrieben, aber der hat dann leider gestern ganz kurzfristig beruflich verhindert absagen müssen. Vielleicht kriegen wir das dann nochmal nachgeholt. Okay, dann wollen wir mal loslegen mit den Themen heute. Wir haben als erstes gleich auf dem Zettel, dass Sven sich mal vorstellt. Das ist dann auch gleich der größere Part und ihr werdet dann auch wissen, warum er hier ist. Wir werden uns danach über Fußball und Liebe unterhalten. Wolf wird einiges zum Blindenfußball-Bundesligaspieltag in Stuttgart erzählen. Da wurden auch noch Leute geehrt.
Und zum Hallenmasters.
Und zum Hallenmasters machen wir zumindest laut meiner Liste erst am Ende, aber kriegen wir hin. Dann werden wir natürlich auf die zurückliegenden drei Spiele zu sprechen kommen. FSV Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Ingolstadt. Bei Ingolstadt haben wir ein Telefonat mit Ralf Gunesch gestern aufgenommen, das wir euch zum Besten geben werden. Wir werden kurz auf die beiden Spiele, die demnächst kommen, ausblicken. Das heißt zum einen das Heimspiel gegen Paderborn am Freitag. Wir werden zu viert die Vereinshymne singen, haben wir eben abgesprochen. Und das Auswärtsspiel bei Greuther Fürth.
Das Codewort kommt dann nach der Vereinshymne. Wir müssen doch eins machen, weil du hast das jetzt so angedroht, dass quasi wahrscheinlich sowieso jetzt schon nur noch zwei Zuhörer dabei sind. Und der eine von denen, der die Gesangsanlage überlebt, sollte...
Lebenslange Dauerkarte.
Ja, irgendwie sowas. Oder halt den Übersteigertitel oder sowas.
Der kommt nackt aufs Cover, genau. Wunderbar. Und ja, dann werden wir noch kurz drüber sprechen, was in der nahen Zukunft so an Terminen auf uns zukommt. Unter anderem gibt's da die Fanräume Talkshow 2. Es gibt das Keep Your Mind Wide Open, das Blindenfußballmasters, was Wolf schon angesprochen hat. Und vielleicht können wir sogar schon einen Blick auf zwei Kessel Buntes werfen, ganz grob zumindest.
Braun-Weißes.
Mein Fehler, natürlich.
Aber gerne, tatsächlich. Das ist ja auch jetzt schon wieder. Ne? Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung.
Kriegen wir hin. Gut. Ja, dann erstmal nochmal herzlich willkommen, Sven. Erzähl doch mal, wer du bist und was du hier so tust.
Ja, vielen Dank fürs Willkommen. Ich bin Sven. Ich bin 37 Jahre und Soziologe und Kulturwissenschaftler und habe aber in den letzten Jahren mich als Sozialpädagoge verdingt. Und in dieser Funktion bin ich seit gestern Mitglied im Team des Fanladens, worüber ich mich sehr freue.
Und der Fanladen hoffentlich auch. Das ist doch schon mal schön.
Das würde ich auch schwer hoffen, ja.
Ja, erzähl doch mal, es gibt beim Übersteiger unser ehemaliges Redaktionsmitglied Ralf Dieter. Der hat in seiner langen Laufbahn bei uns, glaube ich, 438 Interviews gemacht. Und in 439 dieser Interviews hat seine erste Frage gelautet, wie bist du denn zum FC St. Pauli gekommen?
Die lange Geschichte.
Wir haben ja Zeit.
Oder erstmal mit den dunklen Punkten anfangen. Ja, ich war als Kind Fan des ersten FC Köln. Und da habe ich mir 1990 wahrscheinlich im Volkspark einen Freundschaftsschal gekauft, Köln-St. Pauli. Und daraufhin bin ich auf die Idee gekommen, mir das doch bei St. Pauli am Millerntor hier mal anzugucken. Und habe dann 1991 mein erstes Spiel hier gesehen. Ich glaube, das war der zweite Spieltag zu Hause gegen Bayer Uerdingen. nach dem Abstieg aus der Bundesliga. Und ja, bin dann auch irgendwie hängen geblieben und die Jahre da drauf mit Schulkollegen immer wieder mal zu den Spielen gefahren, bis ich dann 2000 meine eigene Fußballkarriere geopfert habe und um mir eine Dauerkarte zuzulegen, die ich dann seitdem auch besitze. Habe so die klassische Reise durchs Stadion gemacht, also früher waren wir in der Nord, dann die erste Gegengerade auf der Dauerkarte auf der Gegengerade geholt und bin dann mit dem Umzug in die Süd mit rübergegangen. Genau, und so in den letzten 13 Jahren bin ich auch relativ viel auswärts mit unterwegs gewesen und ja, jetzt mache ich mein Hobby irgendwie zum Beruf.
Ja, was denn so gut ist. Fanclub-Mitglied? Wenn ja, bei welchem?
Ganz genau, ich bin Mitglied bei den Paramedics St. Pauli, der Paramat, ursprünglich aus Bremen. Mittlerweile wohnen immerhin 2/5 unserer Mitglieder in Hamburg. 3/5 sind auf irgendeine Art und Weise im Fanladen beschäftigt.
Das ist Bremer Connection ein bisschen auch, ne? Oder
Carsten und Justus dann.
Genau.
Ah. Justus und Kolja.
Ach, Kolja.
Ja, ganz genau. Das ist so die alte Bremer Connection, ja.
Wollte ich gerade sagen, als du hier nämlich reinkamst, habe ich so ein bisschen so diesen Bremer Dialekt, den kann man dir nur anhören. Der ist ein bisschen so.
Das kann gar nicht sein. Ich komme ursprünglich aus dem Hamburger Speckgürtel und bin dann nach der Schule.
Aber Gürtel, als du jetzt gerade Gürtel gesagt hast.
Das ist.
Ganz ehrlich, ich habe da in der Nähe gewohnt und ich weiß, ich bin totaler Liebhaber von sprachlichen Idiomen und in Bremen ist dann noch so ganz bisschen so ein gemütlicherer Dehnungsfaktor drin und Speckgürtel.
Gürtel ist eher Gürtel. So Münsterland.
Ja gut, okay, das ist ja vielleicht dann, wenn du von Hamburg Richtung Münster fährst, kommst du an Bremen vorbei. Nein.
Vielleicht habe ich mich da ein Stück weit assimiliert, aber seit 2008 wohne ich eigentlich wieder in Hamburg und stimmt, ich muss daran arbeiten, ich höre das ja gerade selber.
Nein, da musst du überhaupt nicht dran arbeiten, das ist total super, das ist geil.
Okay, gute Masche, merke ich mir.
Warum eigentlich Paramedics?
Oh, das wäre jetzt eine wirklich lange Geschichte. Also es hat ganz grob damit zu tun mit einem ehemaligen Juve-Spieler namens Paramati und Leuten, die angetrunken sehr schlecht Englisch verstehen und daher kriege ich die Geschichte auch gar nicht mehr so ganz zusammen, muss ich sagen.
Ihr seid aber letztes Mal beim Freundschaftsspiel gegen Werder auf der Homepage vorgestellt worden. Also wer da nochmal mehr Infos will, kann das gerne auf der Vereins-Homepage nochmal nachschauen.
Genau, da hat sich Kolja auch um die Beantwortung genau dieser Frage herumgedrückt, aber etwas eleganter, glaube ich.
Du sagtest Fußballkarriere. Wo und wie hoch hast du denn gespielt?
Ich habe hier im Speckgürtel beim MTV Tostedt angefangen und bin dann nach der Schule nach Bremen gegangen zum Zivildienst und fürs Studium. Und in Bremen habe ich beim ESV Blau-Weiß in der Landesliga gespielt und dann hinterher beim Blumenthaler SV in der Verbandsliga.
ESV Blau-Weiß, ist das 07, kann das sein?
Die spielen auf der gleichen Bezirkssportanlage, aber das ist der Hassgegner.
Ah, okay, aber ich meine, dass, wenn wir nachher über das Paderborn-Lied singen, ESV Blau-Weiß hat einen viel geileren Fußballsong.
Stimmt, ja, doch, du hast recht.
Hat ein was?
Einen viel geileren Fußballsong.
Das möchte ich hören. Hau raus, ich lasse mich immer gerne überzeugen.
Also ich habe das
zu Hause. Es gibt einige Pfeiler meines Fußballglaubens, die ich für unerschütterlich halte, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass an Paderborn so schnell an Extremerfahrungen musikalischerseits nichts rankommt, aber ich lasse mich jederzeit gerne von was anderes.
Also ganz ehrlich, wer das
jedes Gebäude kann auch
ESV Blau-Weiß kennt, der hat auf alle Fälle recht, ey. Also da kannst du ja.
Ist das jetzt mehr so die schwungvolle Richtung, so Wattenscheid, oder ist es doch mehr so die getragene Richtung? Weil die Powerballaden, wie gesagt, dominiert ganz eindeutig der SCP.
Ich glaube, wir hören gleich was.
Ich kann zumindest ein Refrain, magst du einstimmen?
Kannst ja,
du
nicht ja. Sagen?
Also,
ESV Blau-Weiß ESV ESV Blau-Weiß ESV Fünfte Herren, vierter Kreis, das ist der ESV Blau-Weiß. Super. Und die beste Zeile war, wir tragen Pumaschuhe und keine Adidas, weil Adidas erinnert uns an Caritas.
So, und jetzt müssen wir mal unter den Tisch gucken.
Das ist allerdings freiwillig.
Jetzt gucken wir unter den Tisch, Und dann ist natürlich ganz krass. Oh,
scheiße.
Einer ist anders. Geändert. Das ist wie in der Sesamstraße, wo vier Dinge sind und eins von diesen Dingen ist anders als die anderen.
Wir machen also heute mal keine Werbung für Springer, sondern für große Sportschuhkonzerne.
Genau, das ist sozusagen.
Zum Glück machen wir keinen Videopodcast. Okay. Ja gut, zurück zum Job im Fanladen.
Zurück nach Herzogenaurach.
Du hast ja schon gesagt, dass das Hobby zum Beruf machen. Was man verfolgt ja die Arbeit der Leute im Fanladen und man kann sich vorstellen, das ist nicht immer nur Spaß. Hast du jetzt denn, du bist da gestern erst dabei, also wie lange musstest du mit dem Gedanken schwanger gehen, um zu sagen, okay, ich mach das jetzt?
Vor einigen Jahren wäre ich sicherlich nicht irgendwie bereit gewesen für die Stelle im Fanladen, weil das dann doch irgendwie sehr mit meiner Freizeitgestaltung kollidiert wäre. Und jetzt, als die neue Stelle ausgeschrieben war, habe ich auch tatsächlich erstmal einige Zeit drüber nachgedacht. Und aber es entwickelte sich dann so, dass mir die Idee eigentlich von Tag zu Tag besser gefallen hat. Und am Ende war ich hochgradig zufrieden mit der Idee und heute bin ich es mit der Entscheidung. Also ja.
Das hört man ja schon mal gerne. Ich habe ja einige Jahre mit Heiko zusammen gewohnt und habe halt dann auch einfach mitgekriegt, okay, du hast halt kein Wochenende mehr, immer in der Kneipe beim Jolly nachts um 3 wirst du angelabert, Heiko, wann geh nochmal, soll das so los? Und man hat halt keine wirkliche Freizeit mehr. Jetzt wird dir das ja gestern noch nicht begegnet sein. Hast du schon, habt ihr schon Aufgaben abgesprochen? Sprich, worauf stürzt du dich jetzt in den nächsten Wochen?
Ja, diese Frage habe ich befürchtet, haben wir überhaupt noch nicht. Jetzt ist es ja auch so, dass Elin auch nächsten Monat wiederkommt und dann wollen wir uns zusammensetzen und alle die Aufgabenverteilung nochmal komplett neu überdenken, vielleicht ein bisschen umstrukturieren und neu verteilen. Aber erstmal gucke ich überall mal rein und versuche mich oberflächlich überall einzuarbeiten und wie dann die genaue Aufgabenverteilung in Zukunft aussieht oder was neue Projekte oder so angeht, wird sich dann, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten herausstellen.
Irgendwelche Wünsche, die du jetzt äußern kannst, um Elin vor vollendete Tatsachen zu setzen?
Nee, mit meinen Wünschen habe ich mich schon innerhalb des jetzigen Teams in die Nesseln gesetzt. Da, das lassen wir mal lieber erstmal raus.
Okay. Ja.
Also ich werde mit Sicherheit relativ viel erstmal auswärts mitfahren, denke ich. Da haben die Kolleginnen und Kollegen ja schon einiges geleistet in den letzten Jahren auch. Und die sind sicherlich ganz froh, da ein bisschen Entlastung zu kriegen. Und ich denke, dass es auch ganz gut ist, um reinzukommen und sich nochmal gesichtsbekannt zu machen in der Fanszene.
Ja. Dazu hätte sich natürlich auch ein Foto auf Facebook super geeignet, aber du bist nicht, sondern nur dein Schreibtisch ist online bisher.
Das ist richtig. Ich war heute tatsächlich das erste Mal auf der Facebook-Seite vom Fanladen. Habe ich auch schon einen Rüffel für bekommen, dass ich mich da nicht genug auf den Job vorbereitet hätte. Ich war ganz erstaunt, dass wir sowas überhaupt haben. Aber toll, meinen Schreibtisch da zu sehen.
Du musst jetzt nur noch den Twitter-Account des Fanladens gründen, dann ist alles gut.
Sicher.
Mike hilft, oder?
Ja, würde ich tun. Okay, ja, irgendwas, was du den Leuten noch mit auf den Weg geben wirst, außer kommt häufiger in den Fanladen und fahrt mehr auswärts.
Ja, nee, schlaue Ratschläge möchte ich den Leuten jetzt nicht mitgeben, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr begeistert bin, wie freundlich alle Menschen im Fanladen sind, die den Fanladen nutzen und auch die den Fanladen mitgestalten. Und da bin ich sehr gut aufgenommen worden und fühle mich sehr wohl.
Jetzt hast du ja auch das Glück, in die neuen Räumlichkeiten eingezogen zu sein. Ist das, hast du schon irgendwas festgestellt, wo du sagst, oh Gott, das hätte ich mir noch schöner vorgestellt?
Noch schöner?
Ist bisher alles okay?
Ja, mein Schreibtisch hatte ich mir ein bisschen schöner vorgestellt. Der diente als Ablagefläche für alles, wo keiner wusste, wohin damit. Den habe ich jetzt abgeräumt und jetzt liegt er vollkommen brach, aber der wird demnächst sicherlich noch mit reichlich Technik und Arbeit aufgerüstet werden.
Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Es war am Wochenende ganz viel Fußball und Liebe. Oder Wochenende ist eigentlich gelogen, weil es war ja von Donnerstag bis Samstag. Christoph, erzähl doch mal.
Ja, Fußball und Liebe, 3 magische Tage am Millerntor hieß das ganze Jahr, veranstaltet von 1910 Museum für den FC St. Pauli e.V. in Kooperation mit Kiezhelden. Ja, war so, also ich meine, ich war an dem Ganzen auch beteiligt, insofern gleich Disclaimer. Ich habe aber auch schon so viel Werbung dafür gemacht letztes Mal, dass es wahrscheinlich irgendwie auch der ein oder andere schon Lunte gerochen hat. Jawohl, ich bin Mitglied bei 1910 e.V. und im Vorstand und also mitverantwortlich für das Ganze. Das war tatsächlich eine der extremsten Sachen, die ich so gemacht habe, Fußball und Liebe. Entsprechend bin ich jetzt ziemlich müde. Vor allen Dingen bin ich aber auch wahnsinnig stolz. Und zwar bin ich echt wahnsinnig stolz auf unsere Leute, weil was da entstanden ist und was da ablief von einer Organisation, die gerade mal ein Jahr alt ist, mit einem ganz kleinen Team von Freiwilligen, das mag irgendwie so wirken, als ob da jetzt irgendwie 50, 60 Leute mitgemacht haben. Das war jetzt aber eigentlich so ein harter Kern von ungefähr 15 Leuten und nochmal mit 15 dazu, die auch nochmal geholfen haben. Die haben dann mal eben so die ganze Gegend gerade gerockt mit 3 Bühnen, mit um die 50 Künstlern, mit Ausstellungen, mit Fahnenworkshop, mit Kinderprogrammen, mit allem drum und dran. Ging Donnerstag eben schon los, Freitag dann noch ein Musikerländerspiel, was auch nochmal eben kurz zwischendurch organisiert wäre. Also das rückblickend wirkt es eigentlich noch unfassbar, dass das tatsächlich nicht nur hingehauen hat, sondern dass es sogar auch ziemlich erfolgreich hingehauen hat. Also wir sind echt ziemlich glücklich damit. Es waren an den 3 Tagen zusammen gut 3000 Leute da. Und das ist wirklich echt klasse für eine ganz neue Veranstaltung, die es so noch nicht gegeben hat, wo sich erstmal noch keiner was drunter vorstellen konnte, weil hat ja eben noch keiner gemacht, ne? Und das war wirklich klasse. Auch ganz viele tolle Künstler, die da alle auch ohne Gage, muss man sagen, aufgetreten sind, genau wie alle, die geholfen haben, eben auch keinen Cent dafür gesehen haben. Das alles war zugunsten des zukünftigen FC St. Pauli Museums und außerdem auch von Viva Con Agua. Das muss man natürlich auch unbedingt noch dazu sagen, dass Viva Con Agua am Freitag und Samstag eben auch noch ein absolut fantastisches Programm hatte hier in dem sogenannten Medienkäfig, der an der Ecke Süd zur Gegengrade ist. Also alle, die jetzt als Besucher da waren, von denen ich so gehört habe, waren ziemlich angetan. Das freut mich natürlich total. Und die größte Kritik war eigentlich, war zu kalt. Damit kann man, glaube ich, ganz gut leben, weil man, da kann man natürlich nicht direkt was dran ändern. Aber man kann natürlich sagen, sollten tatsächlich wir wieder so viele tolle Menschen zusammenkriegen, die sich da nochmal reinhängen wollen, vielleicht mit etwas weniger Hektik, dass wir es nochmal machen, dann kann man das durchaus auch etwas früher machen, damit man noch ein bisschen sommerlichere Temperaturen hat. Das wäre so auch die Sache, die, glaube ich, so unisono die eine große Wunschsache war. Das hätten wir doch gerne noch gehabt. Etwas wärmer. Wetter war eigentlich ganz gut, aber es war doch ziemlich kalt.
Du sagst, die Leute, die da waren, haben größtenteils positiv reagiert oder alle positiv reagiert. Ihr habt 2 zumindest überregionale Medienaufmerksamkeiten noch gehabt. Das war einmal die Süddeutsche, einmal Sat.1 Regional.
Genau, Sat.1 Regional hat berichtet. Es gab außerdem noch ein NDR-Fernsehdings über das Musikerländerspiel, 11 Freunde und so, Abendblatt, die ganzen Konzerne, die wir hier üblicherweise auch lobend erwähnen haben, glaube ich, berichtet, wobei ich bei der Zeitung mit den 4 Buchstaben nicht sicher bin. Ich weiß es tatsächlich ganz ehrlich nicht. Aber war eben auch schön mal eben, dass die dann auch hier, also jetzt Sat.1 in dem Fall, auch beim Aufbau reingeschaltet haben. Die haben dann auch das Stadionmodell gezeigt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das Miniatur-Millantor von Holger und Veronika Tribian aus Duisburg wurde zum ersten Mal in Hamburg gezeigt und das auch da, wo es später zu sehen sein wird, bloß ein Stockwerk höher. Wir hatten halt richtig schön inszeniert eine Ausstellung von diesem Miniatur-Millantor auf Ebene 1 Gegengrade, wo auch das ganze Gegengradenfest stattfand, mit kleinen Ausnahmen. Filmprogramm in den Fanräumen, auch ganz wunderbar, sehr, sehr entspannt, wunderbar zum Aufwärmen geeignet, aber auch programmatisch ganz interessant. Übrigens auch unter Übersteigerbeteiligung von kuratiert. Und der Fahnenworkshop direkt nebenan. Das war unten, ansonsten war alles in Ebene 1. Und da eben auch das Miniatur-Millantor, was dann auch gleich prompt ins Fernsehen kam und was sich auch total viele Leute angeguckt haben, was natürlich schön ist, weil da stecken unendlich viele Arbeitsstunden drin in diesem Miniatur-Millantor. Da kann man sich dann übrigens auch in Zukunft dann Dauerkarten für kaufen. Man kann sich also selbst in dieses Modell hineinversetzen lassen und viele Leute sind da schon ganz, ganz heiß drauf und fragen uns, wann es da endlich losgeht und aus technischen Gründen kann ich immer noch noch kein genaues Datum sagen, ab wann der Verkauf denn nun wirklich offiziell startet. Ihr kriegt aber wirklich bald Post, Leute.
Darf ich was fragen? Der Claim war ja sozusagen Fußball und Liebe sozusagen, oder so wurde es zumindest auch dargestellt, im Kontext oder im Kontrast zu Fußball und Gewalt oder sowas in der Richtung. Ist das in irgendeiner Form, also ich war auch nicht da, weil ich total platt war und arbeiten musste und irgendwie keinen Schritt mehr vor die Tür gemacht habe. Gleich Asche auf mein Haupt. Irgendwie ist das, also ich habe nur diesen süddeutschen Artikel gelesen so und hab mich dann gefragt, so, wie thematisiert man das oder ist das irgendwie ein Thema? War das Ansatz? War das wirklich Ansatz, sozusagen etwas gegen Fußballgewalt zu machen, wenn das jetzt ganz zugespitzt formuliert ist oder so?
Die Süddeutsche hat es ziemlich auf dieses Gegending gebracht. Und es war eigentlich wirklich eher das Für-Ding wichtig. Also Fußball und Liebe ist eben ein unheimlich vielseitiges Themenfeld. Aber es definiert das, was mir jetzt Fußball ausmacht, schon wesentlich mehr. Für mich hat Fußball einfach mehr mit Liebe zu tun, als mit dieser unsäglichen Gewaltdebatte, die Berichterstattung zeitweise sehr, sehr stark dominiert. Mhm. Am direktesten konnten wir das natürlich beim Eröffnungstalk thematisieren. Woher kommt das? Warum ist das eigentlich heute so, dass Sachen, die vor 10 Jahren noch vergleichsweise als Kleinigkeiten abgetan wurden oder sogar gefeiert, wie zum Beispiel Pyro, heutzutage als Kapitalverbrechen gelten, die auch wirklich alles, alle anderen Schlagzeilen dann total wegmachen. Also ich bin immer noch der Überzeugung, dass so ein Ding wie Düsseldorf, wo einer einen Elfmeterpunkt klaut, vor 10, 15 Jahren leicht zur skurrilen Anekdote geworden wäre. Und heute war es quasi also ein Anschlag auf Menschlichkeit, und die Leben der Kinder, die dann irgendwie in der Nähe waren, waren dann auch gefährdet. Das ist doch ziemlich aus der Proportion geraten. Darüber haben wir uns also beim Eröffnungstalk Gedanken gemacht. Viele waren der Ansicht, das hängt eben auch damit zusammen, dass Fußball immer wichtiger wird, immer größer und sonst was, und entsprechend dann also die Vorsicht auch daher kommt. Ganz erschöpfend erklären konnten wir es natürlich nicht. Also da können wir uns auch hier auch nochmal Gedanken machen oder so. An den weiteren Tagen ging es uns dann darum, einfach andere Facetten des Themas nochmal auszulesen. Also es kam nicht in jedem einzelnen Beitrag Fußball und Liebe vor, sondern wir fanden es auch ganz spannend, zum Beispiel mal einen Autor wie Frank Schulz, den viele ja vielleicht von Kolksblonden Bräuten und so kennen, was er geschrieben hat, Morbus von Ticuli, Onno Fietz und der Irre von Kiez und so weiter. Er hat ein Buch mit Liebesgeschichten geschrieben. Wenn du also in einem Fußballstadion jetzt einfach mal Liebesgeschichten rezitierst, was da sonst eigentlich nicht passiert, ist das allein schon durch den Kontext, gibt es dir die Möglichkeit, einfach über Liebe in Zusammenhang mit Fußball nachzudenken. Wir hatten die Ausstellung, noch gar nicht erwähnt, die Ausstellung Moments in Love mit einigen der intensivsten FC St. Pauli-Liebesmomenten, die man so erlebt hat. Sowas wie die Naki-Fahne, sowas wie aber auch Liebeskummer, Abschiede, sowas wie Aufstiege, Derby-Sieg, Bene und die Fahne und so weiter. Bewusst mit großen Fotos auch als Impulsgeber gedacht, weil die Idee war, dass du keinen festen Pfad hast und am Schluss füllst du dann quasi irgendwie so einen Bogen aus, das habe ich heute gelernt, sondern die Idee war eher, dass du da hingehst und inspiriert wirst. Ob du nun zuerst Liebeslieder dir anhörst und Musik und dadurch vielleicht beschwingt dann irgendwie eine Lesung dir reinziehst und dann über Infos zum Aktionsbündnis gegen Homophobie und Sexismus auch ein bisschen zum Nachdenken kommst, oder ob du das ganz anders machst. Das war jedem selber überlassen. Ich weiß auch nicht, welche Erfahrungen jetzt jeder mitgenommen hat. Es wird aber jedes Mal eine etwas andere sein. Aber immer wird sie was mit Fußball und Liebe zu tun gehabt haben. Und das finde ich ganz wunderschön.
Ich habe auch eine krasse Theorie, die mir jetzt sozusagen wie sagt man dazu? Oder es gibt so eine Geschlechter- oder Sozialtheorie, dass Fußball sozusagen die verkappte Form der Massenvergewaltigung ist, sozusagen. Also dass das sozusagen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es dann,
pass auf, könnte man etwas trivialisieren gegenüber dem Wort Vergewaltigung.
Ja, ich weiß, aber es ist sozusagen, das ist ein Psychologe, den ich ganz gut kenne, und der hat mir sozusagen vielleicht ist es auch eine 80er-Theorie, weiß ich nicht. Der hat gesagt, Fußball ist sozusagen die sozialisierte Form des das andere Dorf überfallen und die Bewohnerin vergewaltigen. So, das wird sozusagen Ende. Das ist eine Theorie. Das ist sicherlich eine hochgradig wie auch immer Theorie. Und die ganzen Zielschussspiele, so die stellen dann sozusagen das Penetrieren sozusagen in symbolischer Form der gegnerischen Weiblichkeit, also der Anwohnerin des Dorfes, was zu erobern ist da. Also dass das sozusagen die sozialisierte Form von Fußball ist. Und fand ich auch hart. Also seitdem, das schmeckt mir auch nicht und knabber ich dran rum, aber es ist irgendwie tatsächlich, glaube ich, eine psychologische anthropologische Theorie. Du bist der Studierte.
Also ja, das scheint auf jeden Fall so ein Psychologending zu sein. Ein Freund von mir hat seinerzeit Psychologie studiert und der hat auch immer versucht, Fußball und Krieg oder Fußball als Ersatzkrieg irgendwie anzusehen und darzustellen.
Ja, das ist ja klar. Das ist ja auf der Hand.
Oh ja, naja.
Doch, natürlich, weil das Trikot ist die Uniform, das ist die sozialisierte Form des zwei Stämme kämpfen gegeneinander. So, deswegen, das war jetzt einfach so versucht, so ein krassen Kontrapunkt zu liefern zu Fußball und Liebe sozusagen, während wir eigentlich sozusagen auf so einem sozialisierten Schlachtfeld unterwegs sind. So.
Ja, aber man kann es auch, und ich nehme es auch jetzt gerne mal als Impuls, um auch zu sagen, dass Fußball und Liebe natürlich nicht allein irgendwie rosa-rot und alles schön ist, sondern dass man natürlich immer auch über negative Aspekte, die dann reinkommen oder Dinge, die quasi so die Liebe dann auch so aus dem Stadion drängen, natürlich sprechen muss. Natürlich sind homophobe Sprechchöre oder auch nur blödes Gelaber und sexistisches Gelaber direkt am Thema dran. So, also wurde das auch thematisiert im großen Abschlusstalk, wie das Ganze eigentlich zusammenhängt, wie man das aus Fußballstadien rauskriegt, weil im Augenblick kann man nun wirklich nicht sagen, dass alles eitel Sonnenschein ist, was irgendwie mit Fußball, Liebe und auch Geschlechtlichkeit zusammenhängt und wie diese im Stadion gesehen und gelebt wird.
Wie war denn die Unterstützung des Vereins? Also ich denke mal, ihr habt die Gegend gerade für kostenlos bekommen.
Das ist richtig. Das war auch, darf man glaube ich verraten, auch wenn es ein Vertragsdetail ist, aber war einer meiner schönsten Momente. Man hat ja so seine paar Lieblingsmomente, aber ganz ehrlich, wenn man als Fußballfan einen Mietvertrag für die Gegengrade seines Lieblingsstadions ausdruckt und das Ding einfach mal unterzeichnet, Leute, das ist relativ schwer zu schlagen. Also das war schon ziemlich cool. Da standen natürlich dann auch ganz viele Ermahnungen drin, was man so alles, ne, gibt. Das muss auch so sein, natürlich, dass man das Ding dann auch ordentlich zurückgibt. Das ist mittlerweile auch alles wieder in Ordnung. Leider ist der Mietvertrag auch schon ausgelaufen. Ich hatte viele Angebote für Leute, die halt als Untermieter einziehen wollten für eine Weile. Hatte mir die Filetgrundstücke aber selbstverständlich auch schon selber gesichert. Aber das war auch einer meiner Lieblingsmomente. Und dann Zeitsprung vorwärts, also auch einfach wunderschön, war dann einfach auch irgendwann morgens um 3, so zwischen Samstag und Sonntag, als alles vorbei war und so, und dann irgendwie der harte Kern der Organisatoren dann noch hier in den Fanräumen zusammen war und einer legte das Herz von St. Pauli auf und trotz des ganzen Stresses und trotz aller Sachen, die auch gerade ich jetzt so als Hauptanschieber und der eigentlich viel mehr noch hätte richtig machen müssen, dann nicht richtig gemacht habe, haben die Leute echt zusammen das Herz von St. Pauli gesungen und da hatte ich echt gedacht, wow, Wahnsinn, was für ein Team, was für geile Leute. Also das war richtig, richtig toll. Da hatte ich echt ziemlich feuchte Augen, muss ich sagen.
Feuchte Augen, weiß ich nicht. Bernd-Georg Spieß war, glaube ich, bei einer eher sachlichen Diskussion. Der wird dann nicht geweint haben, aber waren noch mehr Leute vom Verein da?
Ja, Roger Hasenbein war beim Abschlusstalk dabei. Zwischendurch liefen natürlich auch mal wieder Vereinsvertreter durch die Gegend und guckten sich das an. Die Kiezhelden waren ja auch mit ihrem Stand vertreten und haben natürlich auch waren auch immer wieder auch beim Vorbereiten mit drin. Also zum Beispiel der Fahnenworkshop kam so wie er war, so groß wie er war, mit den riesen Materialmengen, die da verbraten wurden für Kids und Erwachsene zustande, weil ganz viele Leute auf kiezhelden.com dafür gespendet haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Echt klasse. Hat sich auch gelohnt. Also wirklich, die haufenweise glückliche Kids liefen da alleine schon mal rum und die Erwachsenen waren da auch. Die Nähmaschinen liefen da nur so durch. Da hat der Supportblock gegen gerade auch nochmal geholfen und das war auch so eine Sache, die eben so ganz genau nicht geplant war, aber die super gelaufen ist. Wir dachten eigentlich, die Kids kriegen ihren extra Fahren-Workshop. Lief dann aber räumlich nicht, sodass dann also kurzerhand hin improvisiert wurde und dann also der Supportblock gegen gerade sich dann auch als Kinderbetreuer erproben konnte und das haben die absolut fantastisch gemacht. Also ganz herzlichen Dank, eine der ganz vielen wunderbaren Sachen, die da passiert sind. Super nervenstark und aber auch super viele Kinder glücklich gemacht. Wahnsinn. Also hoffentlich eben alle diehard St. Paulianer, bis sie eines Tages dann in langer, langer Zeit dann quasi in die Kiste müssen. Aber bis dahin sind die natürlich dann hoffentlich ja, mit 95 oder
das
so.
War so geil.
Bis dahin haben sie ihre Fahne und schwenken die immer und werden dann irgendwie sagen, wisst ihr noch damals so? Naja. Ich fand das schön. Ich weiß auch nicht, warum diese morbide
Vergleich. Aber ich finde das auch super geil, vom Kinderfahnenshop sofort an die Endlichkeit des Lebens rüberzukommen. Das ist auch so, das ist einfach.
Wir machen das bei 1910 e.V. auch nur in großen Dimensionen. Also wir machen jetzt nicht mal eben irgendwie ein Konzert mit einer Band. Wir machen dann schon die ganze Gegengrade. Und wenn, dann möchte ich schon auch mal locker mit die ganze Existenz und so.
Die Fahne,
das sollte auch in diesem Top-Podcast eigentlich immer drankommen, ne?
Genau, und die Fahne liegt dann auf dem Sarg bei der Beerdigung. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
So hätten wir das mal bewerben sollen. Vor allem die kleinen Kinder, so 4 Jahre oder so. Nein, oh, das ist super, das kannst du später dann auf den Sarg legen. Nein, okay, ja. Es ist schön, auch mal makaber zu sein, aber zum Glück bin das nur ich. Alle anderen, die mitgemacht haben, waren nicht so. Und ja, das war einfach auch wunderbar. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ich war, glaube ich, am Schwelgen, ne?
Das macht ja gar nichts. Du hast ja, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, das geschieht also bestimmt ganz bald wieder, nur dann im August, weil es dann wärmer ist.
müssen wir natürlich einfach mal als Verein gucken. Es war wirklich irre viel Arbeit. Es war eigentlich auch zu viel Arbeit für eben diesen ehrenamtlichen Haufen, den wir jetzt zusammen haben. Wir hätten, glaube ich, gut doppelt so viele Leute auch wunderbar einsetzen können. Dafür haben sich die Leute, die da waren, eben doppelt so viel reingehängt, was ich super finde. Aber man muss dann wirklich erstmal gucken, vielleicht auch mal ein bisschen umgekehrt gucken. Wie viele Leute haben wir, was kann man damit realisieren, anstatt eben zu gucken, was wollen wir machen. Und dann machen die Leute das schon passend. Also das wird natürlich nicht ohne Rücksicht auf Verluste wiederholt. Aber auch eine ganze Reihe von unseren 1910 EV-Leuten haben schon darüber nachgedacht, ob man es nicht nochmal machen kann. Die Chancen sind also gar nicht mal schlecht, dass es nochmal ein Fußball- und Liebe-Festival geben wird im nächsten Jahr. Aber wenn, dann bestimmt, also bin ich mir fast sicher, dann, wenn es wärmer ist, wenn das irgendwie machbar ist, auch muss der Verein ja auch zu Ja sagen. Ne? Waren wir auch gerade dabei stehen geblieben. Vielen Dank an die Geschäftsstelle auch nochmal für die Unterstützung, Medienzentrum, Marketing, Kiezhelden, Sozialmarketing, also da Geschäftsleitung und zig Leute, die ich vergessen habe, die waren wirklich alle sehr freundlich und unterstützend bei der ganzen Geschichte und wurden von uns auch oft sehr kurzfristig mit irgendwelchen Sachen überfallen, wie das so ist, wenn ein Haufen Ehrenamtlicher zum ersten Mal ein Festival organisiert.
Habt ihr schon einen Überblick, was da finanziell bei übergeblieben ist? Wenn du sagst 3000 Leute, es gab ja keinen Eintritt, aber freiwillige Spenden.
Genau. Nee, leider noch nicht. Das müssen wir noch zählen. Wir teilen uns das Ganze ja auch mit Viva Con Agua. So hatten wir das ausgemacht, weil ne, zwei Eingänge und so weiter, das wäre Quatsch jetzt irgendwie. Ich will in die Viva Con Agua Dose, ich will in die 1910 Dose. Das wird also geteilt. Insofern kann ich da finanziell noch nichts sagen, aber Ziel war auf jeden Fall mindestens eine schwarze Null zu schreiben. Weil das Ganze ja auch ein großer Schritt in die Öffentlichkeit war für uns mit unseren Zielen. Das hat auch sehr gut funktioniert, nach dem, was ich so zurückgekriegt habe, dass viele Leute halt auch sagen, hey, ihr kriegt das hier gestemmt, dann halte ich das jetzt schon mal für deutlich wahrscheinlicher, dass ihr auch ein Museum gestemmt kriegt. Und viele haben auch geschrieben so oder gesagt, jetzt habe ich erst recht Bock auf ein FC St. Pauli Museum. Das ist ja toll. Also das heißt, das war jetzt nicht in allererster Linie ein Fundraiser. Wenn wir jetzt noch Geld überbehalten, ist es wirklich sehr gut. Miese machen natürlich auch auf keinen Fall. Aber wenn jetzt nur ein kleines Plus dabei rauskommt, dann ist das für diese Veranstaltung auch in Ordnung. Weil ab jetzt kennen uns dann auch mehr Leute. Dann können wir auch noch wunderbar viel mehr, viel direkter für das FC St. Pauli Museum sammeln.
Gibt's da eigentlich schon irgendwas Neues bezüglich Räumlichkeiten, Verträge etc.?
Ja, das ist immer die Gretchenfrage. Ich glaube, dass es sehr gut aussieht, aber leider ist die Unterschrift oder ist das noch nicht in trockenen Tüchern, insofern, als dass es einen Vertrag mit einer Unterschrift und so weiter gibt. Und erst dann, wenn sich wirklich auch die Vertragspartner FC St. Pauli und Stadt Hamburg über die externe Wache auch vertraglich komplett einig sind, darf ich natürlich überhaupt auch dann fröhlich verkünden, dass es dann soweit ist. Da möchte ich natürlich in keiner Weise vorgreifen, weil diese Verhandlungen laufen noch. Das sind auch nicht unsere Verhandlungen. Aber grundsätzlich mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen und kriege sehr viel positive Meldungen.
Das kriegen wir ja sicherlich hier exklusiv für Melanthon vermeldet.
Das wäre natürlich gut, ein Sondermelanton oder so. Wenn es soweit ist, dann sind wir natürlich alle auch schon wieder. Dann feiern wir schon wieder. Vielleicht noch größer als Fußball und Liebe oder so. Aber jedenfalls freuen sich dann ganz viele Leute, glaube ich, auch ganz doll, wenn das dann soweit ist. Und dann wieder, wenn das Museum eröffnet wird. Ach, Leute, es wird viele Gelegenheiten geben zu feiern noch, was das angeht.
Fußball und Party, genau.
Ja, Party mit 3A. Wollen wir auch mal über Kult sprechen.
Ja, Mythos. Gut, kommen wir zum Fußball an sich. Da haben wir drei Spiele, auf die wir zurückblicken können. Das erste war das Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Wenn ich mich an die letzte Sendung erinnere, hat Christoph gesagt, die haben wir ja bisher immer weggehauen. Da kam dann im Forum gleich der Beitrag, nee, da war doch mal dieses 0:0 bei minus 38 Grad. Das hatten wir irgendwie alle verdrängt, aber ansonsten war das, glaube ich, schon immer so. Und diesmal hat es ja auch wieder geklappt. Wir haben 2:1 gewonnen. Sven, wie war's denn?
Genau, wir haben 2:1 gewonnen, aber Frankfurt war der erwartet oder befürchtet starke Gegner. Haben ganz gut Paroli uns geboten und wir sind, glaube ich, relativ früh durch Verhug in Führung gegangen. Dann sah das wäre eigentlich ein guter Startschuss fürs Spiel gewesen, aber danach haben wir das Spiel relativ zügig aus der Hand gegeben. Ich erinnere mich, dass, wer hat rechts hinten gespielt? Schindler, der vor allem in der ersten Halbzeit oftmals nicht ganz so glücklich aussah. Dafür hatten wir aber einen starken Chauner mal wieder im Tor, was mich persönlich sehr gefreut hat, da ich als alter Torwart auch mir immer ganz besonders gerne die Torhüter angucke und mich wirklich für ihn gefreut habe, dass er da am Ende halt auch ein Garant für das 2:1 war, was es dann am Ende geworden ist. Und das Gegentor, das 2:1, fiel, glaube ich, relativ spät. Ich guck mal auf meine heimlichen Aufzeichnungen. 63. Eigentor, Halstenberg steht hier.
Da muss ich jetzt schon protestieren. Das ist also ich verwahre mich dagegen. Ich möchte hier Geschichtsklittern, falls das Geschichtsklittern ist. Dieses eine Mal ja. Ich finde es ungerecht, dass der arme Marcel, richtig? Oh. Halstenberg in seinen jungen Jahren nur weil ein Ball nach diversesten Fremdeinwirkungen und Schicksalseinwirkungen auf seinem Rücken aufprallt und dann ins Tor ein Eigentor eingekreidet bekommt. Wenn das später dann irgendwie mal seine Enkel oder so weiter lesen und sagen, ne, Opa, das Eigentor, das erzählst du nochmal und sagt, das war nicht meine Schuld, dann glaubt ihn dann kein Mensch.
Wieso, der Ball ist auf dem Halstenberg aufgeprallt, oder nicht?
Ist er, aber dadurch ist es eben aus meiner Sicht kein Eigentor. Ich finde, ein Eigentor braucht irgendwie noch ein ganz klein bisschen mehr Paddeligkeit vielleicht oder irgendwie wenigstens Fuß oder irgendwas. Also kurz und gut, ich plädiere für eine Redefinition des Eigentors.
Aber seine Enkel werden dann ja die St. Pauli-Fahnen auf seinem Sarg platzieren und sagen, Opa, das war damals alles gar nicht so schlimm.
Ja, das ist natürlich richtig. Die ungeborenen Halstenberg-Enkel waren besonders aktiv beim Fahnen-Workshop dabei.
Ich glaube aber, dass es einen jungen Spieler wie Halstenberg nur noch stärker macht. So ein kleiner Rückschlag in dieser doch so steilen Karriere, die er beim FC St. Pauli in so kurzer Zeit hingelegt hat.
Kriegen wir den als Gast vielleicht mal in der nächsten Sendung? Das
wäre ich bemühe mich gerade.
Ja. Weil ich finde, ich halte auch eine ganze Menge von dem, was Herr Halstenberg auf dem Platz so fußballerisch zu leisten vermag. Und hoffe natürlich, dass durch dieses Frustrationserlebnis seine bereits jetzt aufblühende Karriere nicht irgendwie, sagen wir mal so, traumaorientiert gekerbt wird.
Ja, aber ich meine, wir haben ja gewonnen, das ist ja dann nicht so dramatisch.
Ich spreche über Fußball und Liebe, ich spreche hier über die weichen Themen und ich sage, die Seele von Marcel Halstenberg ist durchaus auch mal eine Überlegung wert.
Ach, wichtig ist, was unterm Strich rauskommt. Das waren 2-1.
Gott sei Dank.
Und der Startschuss zum Durchstarten.
Fußball und Liebe sind ergebnisorientierte Sportarten.
Der war jetzt böse, stimmt. Wenn das ein TV-Talk wäre, dann hättest du jetzt als Einblendung Wolf Schmidt und darunter liebt ergebnisorientiert.
Nee, das habe ich aber jetzt einfach so ein Zitat irgendwie, was gerade ganz gut in das Vergleichsmoment passte und mein querulenten Dasein ein bisschen.
Mike Krügemeier weiß nicht, was das alles soll. Ich finde, wir sollten solche Einblendungen hier dringend mal
die akustische Bauchbinde
ja, eingeführt.
Genau. Ich möchte aber über das Tor trotzdem nochmal reden, weil ich finde, es war absolut richtig, dass Czerner sich danach beschwert hat und dann schon seine zweite gelbe Karte bekommen hat diese Saison. Er hat sich nämlich darüber beschwert, dass der Kaplani quasi auf ihm geparkt hat und er deswegen das Eigentor nicht mehr verhindern konnte.
Eben, das ist richtig. Das war quasi auch so, in dem Moment zu kuscheln war eher strategisch und ich damit haben die sich einen Vorteil erwirtschaftet. Also ich bin da voll auf der Seite von Czerners Protest.
Stimmt, ich habe das gehört. Der Kaplani soll den Halstenberg richtig runtergedrückt haben, ne? Die ganze Zeit so mit beiden Händen richtig runter.
Man kann es kaum genug übertreiben, das ist richtig. Also er wurde fast schon auf dem Rasen festgenagelt, muss man sagen.
Fußball und Liebe war da.
Ich anstelle unseres Keepers hätte wirklich Klaustrophobie gehabt und das ist auch hier sehr beklemmend dann.
Also eigentlich 2-0.
Eigentlich
2-0. Lockere Sache. Muss sehr man gar nicht meckern.
Richtig. Ja. Wir sollten es eben auch noch ein bisschen schöner reden, finde ich, weil einfach aus Gerechtigkeitsgründen.
Also ich habe es nicht gesehen, ich war nicht da. Das sind alles nur Augenzeugenberichte. Auch dass Frankfurt klar das bessere Team war und St. Pauli ein eher schwaches Spiel abgeliefert haben soll.
Ein cleveres.
Ein clever schwach angetäuscht, genau. Ne?
Ja. Ergebnisorientiert.
Ah, da kriege ich ihn zurück. Sehr gut.
Ja, wo du warst, kommen wir dann nachher noch drauf. Das nächste Heimspiel fand dann statt gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Ich muss gestehen, ich habe das nur aus meinem Urlaubsdomizil verfolgen können und war dann wie alle im Stadion wohl auch relativ enttäuscht zur Halbzeit, dass wir einfach aus den immensen Torchancen leider kein Tor gemacht haben.
Wo warst du denn eigentlich nochmal im Urlaub?
In der Türkei. Und da war es so, dass ich in der 47. Minute ähnlich irritiert wie die anderen 29.000 guckte, als der Schiedsrichter auf einmal die rote Karte zückte. Und da weiß ich gar nicht, kann man da Worte für finden?
Einsamer als unser armer Markus Thorand wird sich allenfalls Robinson Crusoe auf seiner Insel seinerzeit gefühlt haben. Oder vielleicht auch einsamer als der Schiedsrichter wird keiner so eine Entscheidung getroffen haben, weil was um Gottes Willen der arme Torre da veranstaltet haben soll, ich war sogar mal ganz in der Nähe, weil ich im Stadion rumrannte und Flyer verteilte, also war ich gerade an der Haupttribüne, als ich dieses komplette Nichtereignis trotzdem wahrnahm, und zwar besonders aufgrund der Tatsache, dass dahinter eben so eine rote Karte gezeigt wurde. Warum auch immer. Es war mehr eine Kunstinstallation.
Aber Nichtereignis ist tatsächlich ein schöner Begriff. Also ich glaube, es hat keiner so richtig verstanden, was in der Situation überhaupt passiert ist. Ich stand in der Südkurve und habe dann nur die rote Karte leuchten sehen. Und es gab ja auch nicht sonderlich viel Proteste irgendwie auf der Haupttribüne.
Komischerweise.
Deswegen, ja. Ich dachte, dann ist es, geht es vielleicht an den Düsseldorfer. Dafür war dann aber weder zu wenig Jubel. Und ja. Bin dann davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich irgendwie gesabbelt hat oder Schiedsrichterbeleidigung, dass irgendwas gewesen sein muss.
Richtig, was man nicht aus der reinen Entfernung beurteilen kann.
Genau.
Ja, genau, stimmt. Ich hab halt ist komisch, ne, dass man das immer so gleich dann so annimmt. So, da muss irgendwas gewesen sein. Also rote Karte heißt
ich
ja, da nicht. Muss...
Ich hab gleich knallhart gesagt, der Schiedsrichter ist eine Graupe. Also da war wirklich nur so ein bisschen mildes Geschubse, so irgendwie Positionsgerangel, habe ich zuerst gedacht. Und dann gab's halt eben die rote Karte. Also...
Ja, wie ist der Schiedsrichter nochmal? Felix Dankert aus der wunderschönen Hansestadt Rostock.
Ein hervorragender Mann.
Eigentlich ein ganz guter Schiedsrichter.
Tatsächlich?
Ja. Das ist doch der am Wochenende auch gleich den Schlag von Schweini gegen Diego nicht geahndet hat. Da gibt er denn kein Rot, ne?
Ja, das war ja auch vorher so, dass Chauner da schon irgendwie, wen hat er denn da weggeschubst? Da gab es doch so ein Ding, den Offensivspieler neben dem Pfosten, wo er mit beiden Händen den aufstehenden Verteidiger wegschubst. Und dann hatte man gedacht, okay... Vielleicht hat der Schiri das schon gesehen und jetzt kriegt der Nächste, der Schubs, kriegt jetzt rot oder so. Also es ist aber die freiwillige Interpretationsbereitschaft, so die jeder da im Stadion drin hat und das so den Protest verhindert, finde ich, ist spannend.
Man sollte dringend die Frage, was will der Schiedsrichter uns damit sagen, einfach mal auf den Rasen stellen, um das Spiel auch ein bisschen zu entschleunigen. Das hätte zu längeren interessanten Debatten führen können.
Der Schiedsrichter hat auf jeden Fall gesehen, dass wir eher mal ein Spiel auf Toran verzichten können als auf Schauner, weil wir in der Innenverteidigung ja fantastisch aufgestellt sind, wie das Düsseldorf, das nächste Spiel dann auch bewiesen hat. Ich wollte jetzt keine Überleitung
sehen. Sehr schön, das ist eine wunderbare Überleitung. Ja, ne?
Die ist total sensationell. Ganz kurz eingerätschen, weil bei Schiedsrichter und da wir ein Podcast sind, muss hier natürlich der Verweis kommen auf Colinas Erben, die dann auch entsprechend diese Szene extra in ihrer letzten Sendung behandelt haben. Und der sehr geschätzte Alex Feuerherd, dem ich jetzt an dieser Stelle auch einen schönen Urlaub wünsche, der hat sich dann als Schiedsrichterlehrwart aus dem Raum Köln dazu herabgelassen zu sagen, das war rot. Und ich möchte ihm hier einfach widersprechen. Also die Begründung.
Wenn er die Pappe meint, hat er recht, die war rot.
Naja, also er sagt halt.
Gar keine Frage.
Das Plastikkärtchen.
Der Schubser war nicht der Grund für die rote Karte, sondern es war die Fußbewegung von Torrand, wo die meisten interpretiert haben, er zieht den Fuß halt, nachdem Bonset ihn auf dem Zeh tritt, hoch oder zurück oder wie auch immer. Und Alex sagt, es wäre eher eine Trittbewegung. Ich kann mich dem nicht anschließen, aber wir werden auf jeden Fall die Folge dann verlinken. Das heißt, wer das nochmal nachhören will und Alex wüst widersprechen will, darf das dann gerne tun. Ansonsten kann ich Colinas Erben auch wirklich nur empfehlen. Die wirklich ganz, ganz tolle Sendung und jede Woche wieder hörenswert. Aber die machen jetzt erstmal 3 Wochen verdiente Urlaubspause. So, jetzt aber die wunderbare Überleitung zum FC Ingolstadt. Da haben wir... Ich habe gestern mit Ralf Gunesch telefoniert, der sich dazu geäußert hat und das spielen wir euch jetzt mal eben
vor. Aber der bessere Innenverteidiger war auf unserer Seite.
Ja, das führen wir danach dann aus.
Okay.
Moin Ralle.
Hallo.
Moin, erstmal zum Spiel. Nun ist das ja nicht ganz so gelaufen, wie du dir das vielleicht in deinen kühnsten Träumen erwartet hast. Ich weiß nicht, hattest du vorher ein Wunschergebnis?
Naja, aufgrund unserer sportlichen Situation mit nur 4 Punkten und dem Tabellenplatz habe ich mir natürlich schon 3 Punkte gewünscht. Aber naja, es kam dann aus unserer Sicht leider ganz anders.
Ja, es ist nun, wir telefonieren hier natürlich, da wir die Sendung am Mittwoch um 19.10 Uhr aufnehmen und du dann natürlich schon als braver Profi im Bett liegst, schon am Dienstag abends um 9. Sag doch mal ganz kurz, wie es dir geht. Jetzt ist das Spiel 2 Tage her. Hast du nach dem Spiel schlecht geschlafen?
Ja, in der Tat. Also ich habe die Nacht auf Montag habe ich... ich war relativ früh im Bett, aber A konnte ich nicht einschlafen, und B, als ich dann eingeschlafen war, bin ich irgendwie alle 45, 60 Minuten wach geworden und habe mich unruhig im Bett rumgewälzt. Also mit Schlafen war halt gar nicht, weil die Enttäuschung doch sehr groß war mit dem Ergebnis und so, wie es auch am Ende zustande gekommen ist.
Hast du denn irgendwas an dem Spiel, wo du sagst, das ist besonders der Knackpunkt gewesen? War es das Tor vor der Halbzeit oder?
also wir haben ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen in der ersten Halbzeit, haben dann nicht schlecht gespielt, hatten auch die ein oder andere Chance und am Mittwoch hat Philipp den Ball noch reingeköpft, am Sonntag ging er dann nur an den Pfosten und dann kriegst du halt echt mit dem Halbzeitpfiff kriegst du dieses Tor, was Finn Bartels überragend gemacht hat, aber ja, für uns halt, es gibt sowieso keine guten Zeitpunkte für Gegentore, aber es gibt halt Zeitpunkte, die sind noch beschissener und das war halt so einer. Die zweite Halbzeit, ich will nicht sagen, dass sie so ein bisschen hinplätscherte, aber da taten sich beide nicht so viel. Dann ohne wirkliche Torchancen machen wir den Ausgleich und dann habe ich mir nur gedacht, so jetzt das zumindest halten, dann verlierst du nicht. Ja, und dann passend zur Situation kriegst du noch so einen dummen Elfmeter und als i-Tüpfelchen geht er erst im Nachschuss rein, anstatt der Ball irgendwie nach außen abprallt oder so. Fällt der Flo Kringer halt vor die Füße und der muss ihn dann halt nur noch reinschieben. Also es passte vieles zusammen an dem Nachmittag und für uns leider im negativen Sinne.
Ja, jetzt kennst du ja Finn Bartels auch schon ein paar Tage. Er ist ja dafür bekannt, dass er quasi jede Chance eiskalt verwandelt. hat es dich sehr überrascht, dass er den so elegant reingemacht hat, oder?
Also ich habe den Ball halt über unsere Kette drüber fliegen sehen und gut, Finn ist ein sehr feiner Fußballer, der wirklich mit dem Ball umgehen kann, aber dass er ihn wirklich so perfekt mitnimmt aus vollem Lauf und ihn dann so reinmacht, das war schon ganz hohe Fußballkunst, aber bis vor zwei Jahren hätte ich mich mehr über so ein Tor gefreut als jetzt am Sonntag.
Ich habe ja mal gesagt, wenn Finn Bartels auch noch Tore schießen würde, dann würde er bei Barcelona spielen, aber
ganz so weit würde ich vielleicht noch nicht gehen, aber wie schon gesagt, Finn ist ein Riesenfußballer mit einer Wahnsinnstechnik, dem halt manchmal vielleicht so der Zug zum Tor gefehlt hat oder fehlt oder wie auch immer, aber so Dinger wie Sonntag beweisen einfach, dass er es doch kann. Ja.
Den Elfmeter hast du angesprochen. Du hast gesagt, ein blöder Elfmeter. Ich habe den jetzt ein paar Mal gesehen, ich habe es auch live gesehen und gedacht, den muss er eigentlich geben. Im Nachhinein, die Medien haben viele auch gesagt, nee, Meier fällt viel zu übertrieben. Was hast du live im Stadion gedacht, auf dem Platz?
Also ich stand ja, ich glaube, 1,5-2 Meter neben der Situation und in dem Moment, wo er gepfiffen hat, ja, war mir klar, gut, den kannst du geben. Da kann ich immer nur den Tipp geben, achtet grundsätzlich auf die Reaktion der Mannschaft, die den Elfmeter gegen sich zugesprochen bekommen hat. Heißt, wenn da keiner protestiert, dann weiß jeder, dass das wirklich ein Foul war. Und von uns hat auch keiner angefangen zu diskutieren, weil wir schon gesehen haben, dass du den durchaus geben kannst. War halt eine insofern unglückliche Situation, weil wir den Ball eigentlich schon hatten und nur klären müssen. Und ja, dann springt er nochmal im 16er auf und Meier läuft gegen Danilo gegen Meier, wie man es auch sehen möchte. Und ja, faul ist faul, egal ob im 16er außerhalb. Das Problem ist nur, im 16er gibt es dann halt einen Elfmeter. Und das war halt kurz nach unserem Ausgleich, kurz vor Schluss natürlich, ja, einfach passend.
Ja, hast du Scheiße am Fuß, ne?
Sozusagen, wie mal ein großer Fußballer sagte.
Ja. Das Spiel fing ja aus unserer Sicht jetzt und aus deiner denke ich dann ja auch ziemlich blöd an mit Bollers Verletzung. Hast du an dem Tag noch selber mit ihm gesprochen?
Ja, also ich war direkt nach dem Spiel nochmal in der Kabine und habe dann auch noch telefonischen Kontakt zu ihm gehabt im Laufe des Tages und dann auch am Montag, weil ich natürlich wissen wollte, was da los ist, was passiert ist, denn wenn Boller liegen bleibt, dann kann man davon ausgehen, dass da wirklich was los ist. Das ist keiner, der liegen bleibt, um keine Ahnung, weil es einfach nicht wehtut und er einfach nur was schinden möchte, sondern ja, da war abzusehen, dass es leider was Schlimmeres ist. Ein bisschen Erfahrung habe ich jetzt mit der Verletzung Innenband. Das habe ich selber dreimal gehabt, zweimal rechts, einmal linkes Knie und kann sagen, so 7 bis 8 Wochen, dann steht er zumindest mit der Mannschaft wieder auf dem Platz. Allerdings heißt trainingsbereit noch lange nicht bereit für Bundesliga-Fußball. Also da brauchst du dann auch nochmal 1 bis 2 Wochen mit der Mannschaft, bevor du da wieder an Einsätze in der Bundesliga denken kannst. Insofern Habe ich ihm da auch schon alles Gute gewünscht, aber wir stehen sowieso in regelmäßigen Kontakt und ich hoffe einfach, dass es schnell geht.
Ja, vom Zeitplan her würde es denn ja zumindest reichen, um die Vorbereitung dann für die Rückrunde wieder mitzumachen.
Also wenn da nicht irgendwelche schwerwiegenden Komplikationen auftreten, dann ist er definitiv zur Vorbereitung zur Rückrunde wieder da.
Ja, das hoffen wir alle. Unser gemeinsamer Freund Frank sagt ja vor der Saison, oder sagt eigentlich regelmäßig, mit dem Gunesh, da kannst du immer rechnen. Vor der Saison, da sagt alle Welt, der spielt eh nicht. Und nach 5, 6, 7 Spielen steht er dann definitiv wieder in der Stammformation. Ist jetzt ja die Saison wieder ähnlich gelaufen. Meinst du, das bleibt dann auch die nächsten Spiele so?
Also ich würde mich freuen. Ich habe mir jetzt, auch wenn wir am Sonntag verloren haben, denke ich, nicht allzu viel zu Schulden kommen lassen. Ich kenne Frank ja nun auch ein paar Jahre und ich kenne seine Einstellung dazu und es hat sich ja bis jetzt immer bewahrheitet, auch wenn ich sagen muss, gerade dann diese ersten Wochen machen einfach keinen Spaß. Aber das ist anscheinend, gehört das so zu meiner Laufbahn, dass er am Anfang andere Leute ihre Chance bekommen und ich dann im Nachhinein dann auch mitmischen darf. Und die Erfahrung hilft mir einfach über diese Wochen hinweg, wo du nicht aktiv auf den Platz eingreifen kannst, dass du dich zum einen natürlich bereithalten musst für den Moment, wie es so schön heißt, aber zum anderen auch entsprechend damit umzugehen. Denn wenn du nach Spiel nach Hause kommst und konntest nicht dazu beitragen, dass es in irgendeiner Form auch ausgeht, dann ist das für einen Profifußballer sehr unbefriedigend.
Jetzt hast du ja nun das Herz immer noch beim FC St. Pauli, wie man auch an vielen Situationen merkt, und bist zu einem Verein gewechselt, wo die Fankultur, ja, haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, noch am Wachsen ist. Siehst du da jetzt in den letzten 2 Jahren denn auch eine Entwicklung?
Also ich sehe, eine gewisse Entwicklung ist schon zu erkennen. Also Anfang der Saison, beziehungsweise jetzt in dieser Saison, hängen erstaunlich viele Zaunfahnen bei uns an den Zäunen der Südtribüne. Das mag vielleicht nur ein kleines Indiz sein, aber als ich hier hingekommen bin, das konntest du an einer Hand abzählen, und mittlerweile hängt die komplette Südkurvenbreite voller Zaunfahnen, voller Fanclubfahnen von diversesten Fanclubs. Und das ist, kann man vielleicht so als kleines Indiz nehmen dafür, dass es weitergeht. Die Mitgliederzahlen der aktiven Fanszene sind auch gewachsen. Ich habe natürlich auch da einen Kontakt zu dem einen oder anderen, einfach aus persönlichem Interesse. Und da bekomme ich dann auch positives Feedback. Fakt ist halt einfach, dass du natürlich eine sehr, sehr junge Fanszene hast. Der Verein feiert nächstes Jahr erst sein 10-jähriges, hat jetzt, ich glaube, das 4. oder 5. Jahr in der 2. Liga, also im Profifußball. Insofern fehlt dir natürlich all das, was in anderen Vereinen über Jahrzehnte gewachsen ist, und dass die Kids schon an den Verein rangeführt werden und später in der Kurve stehen, das fehlt hier einfach aufgrund der Zeit. Und ich denke, wenn du da jetzt mit den vorhandenen Leuten vernünftige Arbeit leistest und dir jetzt ich sag mal, den Nachwuchs ranholst und die Kinder in der Umgebung für den Verein begeisterst, dann hast du natürlich in 5, 8 oder 10 Jahren, wenn die alle in entsprechendem Alter sind, eine größere Masse in der Kurve stehen und in der aktiven Fanszene. Aber das ist halt eine Sache, die erfordert Zeit und Geduld, und insofern können wir auswärts noch nicht mit mehreren tausend auffahren. Das wird noch dauern, und ich bezweifle, dass ich das noch als aktiver Fußball erleben werde, aber der Grundstein ist auf jeden Fall gelegt, und auch wenn der Kern sehr klein ist, ist er A, sehr aktiv, und B, wie die letzten Wochen auch gezeigt haben, meiner Meinung nach ziemlich ein reiner Kern. Also diese Antirassismus-Kampagne, die haben sich die Fans auch absolut auf die Fahne geschrieben, und es wird auch vorgelebt, denn als im Heimspiel gegen Bielefeld war das, glaube ich, ein paar Leute im Block standen, die ein Gedankengut vertreten, das man nicht gutheißen soll, sprich rechtes Gedankengut, wurden sie Anfang zweiter Halbzeit, nachdem sie dann entdeckt wurden, auf unsanfte Art und Weise des Blocks verwiesen. Mhm. Also da ist schon ein gewisses Bewusstsein für da, aber da musst du halt auch, und ich denke, da sind das wissen die Hörer besser als jeder andere, ist das natürlich eine fortwährende Arbeit, die nie wirklich ein Ende findet.
Wo du es ansprichst, vielleicht hat das auch nicht jeder mitbekommen, es gab halt das Spiel bei 1860, wo Dani da Costa von den Rängen im Stadion von 60 Fans oder von wenigen rassistisch beleidigt wurde und du hast dann über die Facebook-Seite einen sehr ehrlichen Kommentar geliefert, der dann zum Glück auch medial ziemliches Aufsehen erregte. Das ist dann ja in der heutigen Zeit so, dass das 2-3 Tage dauert und dann ebbt das Ganze auch wieder ab. Ihr habt das dann beim Heimspiel danach nochmal mit der T-Shirt-Aktion ergänzt. Mhm. Kriegst du da heute auch nochmal Rückmeldungen zu oder ist das Thema dann eigentlich auch irgendwie nach einer Woche wieder vom Tisch?
Nee, also für mich war halt einfach wichtig, oder fangen wir mal chronologisch wirklich am Anfang an. Also als das mit Danny passiert ist, das war für mich einfach was, oder meine Reaktion war für mich völlig normal. Da habe ich jetzt nicht irgendwie groß drüber nachgedacht oder einen PR-Gedanken dahinter gehabt, sondern ich war der Meinung, dazu müsste man was sagen, weil jeder einzelne Vorfall ist einer zu viel. Und das habe ich auch damals betont, Danny ist eigentlich jemand, der sehr gut weghören kann und der da sehr, wie soll ich sagen, sehr viel verträgt, aber wenn es ihm zu viel wird, dann kann man sich sicher sein, dass da einiges vorgefallen ist. Und deswegen meine Stellungnahme, dass es so ein mediales Echo findet, habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht gedacht. Dadurch, dass es aber durchweg positiv war, sowohl von der Presse wie auch von der Öffentlichkeit, den Kommentaren, habe ich dann doch das Gefühl gehabt, dass es das Richtige war. Als der Verein dann auf mich zugekommen ist und gefragt hat, beziehungsweise vorgeschlagen hat, dass wir das Ganze etwas, dass wir das aufgreifen und vielleicht noch etwas weiterdenken, habe ich zur Bedingung gemacht, dass wir das jetzt nicht einmalig machen und keine Ahnung, jeder hält mal eine rote Karte in die Luft und das nächste Heimspiel ist das dann schon alles wieder vergessen, sondern wenn, dann ist es eine Geschichte, die wir uns auf die Fahne schreiben und die der Verein auch entsprechend lebt und wofür er stehen muss. Und dem hat man dann entsprochen und jetzt ist ja zum Beispiel ein kleiner Brauch, dass jeder Gästeverein, der zu uns kommt, ein eben solches T-Shirt als kleines Symbol von uns überreicht bekommt. Dazu werden die T-Shirts ja auch deutschlandweit versandt, also die lassen sich online bestellen. Und insofern ist das Ziel erreicht, vorerst mal, was jetzt in der Kürze der Zeit halt ging, dass das weitergeführt wurde, dass das nicht nach wenigen Tagen schon wieder vergessen wird. Und Reaktionen gibt's heute auch noch. Also ich finde es immer interessant, dass gerade Gegenspieler nach dem Spiel dann auf mich zukommen und mich zu dieser Aktion beglückwünschen. Also das ist mir jetzt in Dresden passiert, das ist mir gegen Bielefeld passiert, jetzt auch einige Jungs von St. Pauli, also da bekomme ich schon positive Resonanz und freue mich da auch auf die oder über die Unterstützung und weiß einfach, dass sehr viele da so denken wie ich.
Ja, also für die, die da Interesse daran haben, drauf steht rechts außen Fragezeichen nur im 433 und man kann das dann für je nach Größe, glaube ich, immer für 7,50
Euro. 7,50
Euro, ja. Im Shop bestellen, ja, wunderbar. Ja. Okay, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickt, dein Vertrag läuft im Sommer aus.
Richtig.
Was meinst du denn, wie es weitergehen könnte? Machst du dir schon Gedanken oder wann setzt man sich da zusammen? Was hast du für Ideen?
Also, ich bin jetzt gerade 30 Jahre alt geworden, ist jetzt mein 13. Profijahr. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn da vielleicht noch das eine oder andere dazukommt. Aber wir haben jetzt gerade erst Anfang Oktober und da setzt man sich, wenn Verträge auslaufen und man nicht unbedingt Messi oder Schweinsteiger heißt, setzt man sich so im Laufe der Winterpause, Anfang der Rückrunde zusammen und spricht über erste Tendenzen und dann werde ich mir mal anhören, was der Verein zu sagen hat, wie er plant. Und mit dem Wissen werde ich dann auch meine Planung mal angehen. Fakt ist, dass meine Freundin natürlich noch in Hamburg lebt und früher oder später führt mich mein Weg sicherlich auch wieder zurück nach Hamburg, nur ob das jetzt als aktiver sein wird oder erst danach oder wie das jetzt weitergeht, das steht jetzt absolut noch in den Sternen und deswegen einfach mal abwarten. Der Verein wird sicherlich auf mich zukommen und dann sehen wir weiter, wenn da erste Tendenzen zu erkennen ist. Wenn der Verein jetzt sagen sollte, du, war eine schöne Zeit mit dir, aber ab Sommer ist es vorbei, dann weiß ich, dass ich in die Richtung nicht weiter planen kann. Und dann schauen wir mal weiter. Aber bis dahin kann ich da noch nichts wirklich Konkretes zu sagen.
Gut. Aber bevor du zum HSV 2 gehst, Lässt du dir andere Sachen einfallen?
Hoffe ich. Ja. ja. Ich sage einfach ja.
Ja. Und du weißt ja auch,
das weiter zu kommentieren.
Wenn es für unsere zweite nicht reicht, der VfL 93 in Hamburg hat gerade ganz viele Optionen.
Ich hörte es und freue mich auch absolut für Ebbe, dass er da noch so viel Spaß dran hat, dass er da auch wunderschöne Fallrückzieher-Tore schießt. Und das wäre sicherlich eine Möglichkeit, vielleicht mein Tore-Konto auch noch das ein oder andere zu erhöhen.
Ja, da ist ja auch durchaus noch Potenzial.
Durchaus.
Ja, gut. Aber ich glaube, für den VfL 93 hast du noch ein paar Jahre Zeit. Das muss vielleicht noch nicht sein. Okay, dann schon mal vielen Dank. Möchtest du unseren Hörern denn noch was mit auf den Weg geben? Berühmte also, letzte Worte.
Meine letzten Worte für diese Sendung. Ganz allgemein nur viel Spaß beim Anhören, beim Genießen dieser Folge. Ich weiß ja, welche Jungs dran arbeiten und dass sie wirklich viel Energie und Zeit dafür aufbringen, um all den Hörern viele tolle Dinge näher zu bringen. Muss jetzt auch sagen, vielen Dank, dass ich mich da auch schon in einer der ersten Sendungen zu Wort melden darf und meinen Senf zu verschiedenen Dingen abgeben darf. Und ansonsten würde ich sagen, ich denke, wir sehen uns alle wieder, wenn wir dann am Millerntor spielen, denn da freue ich mich jetzt schon drauf wie auf Weihnachten.
Ja, ich denke, freuen wir uns auch alle drauf. Dann vielen Dank und schönen Gruß nach Ingolstadt.
Vielen Dank.
So, das war Ralf, gestern aufgezeichnet und natürlich wollen wir es uns nicht nehmen lassen, oder was vom Spiel zu erzählen. Wolf, du warst da.
Ich bin erstmal geflasht von Ralf Gunesch irgendwie. Was für ein süßer Typ irgendwie. Also, finde ich irgendwie gut.
Definitiv. Also, ganz großer St. Paulianer. Ich war ja mal bei ihm in der Wohnung. Das sieht ähnlich aus wie hier. Also, sprich, es hängen lauter St. Pauli-Bilder an der Wand.
Hat ja auch so einen großen schwarzen Flatscreen, der unten sozusagen mit so sandgestrahlten St. Pauli-Wappen auf schwarzer Marmorplatte, das ist wahrscheinlich nur Glas und schwarzer Inter, aber...
Er hat natürlich einen HD-Beamer, der an die Wand knallt.
Aber echt? Hat er?
Ja.
Das finde ich interessant, so Fernsehkauf, was ist ein gutes Ding. Aber was mir aber eingefallen ist, also Ralf Gunisch hat ja gesagt, er kommt zurück ans Millerntor und ich habe gedacht, so wie würde man den begrüßen? So. Und ich hatte dann so ganz kurz den Flash so, dass man so reihum, so vroom, also das wie so bei so einem Autorennen sozusagen so ein kreisförmiges Raunen, wenn da einer noch ein Audi-Geräusch gut nachmachen kann. Also ich würde ihm was gönnen irgendwie, wo er sozusagen auch akustisch persönlich sozusagen begrüßt wird, auch als Spieler eines Gegners.
War doch letztes Mal aber schon so, dass die beim Aufwärmen in Ralle auch immer sehr gefeiert haben. Also wann immer irgendwie eher in der Gegend gerade ankam, irgendwie war auf jeden Fall ein sehr großes Hallo, Laola und so weiter.
Ja, Laola, genau. Und die akustische Laola als Autogeräusch. So. Indycar-mäßig. Indycar statt VfL 93.
Wir machen diesen ganzen Kram übrigens, um das mal dem Zuhörer auch zu erklären, ausschließlich zu einem Zwecke. Wir hoffen, dass im Laufe von ungefähr 2 bis 4 Stunden einer eine Formulierung findet, die dazu führt, dass Mike da drüben seinen Kugelschreiber zückt und auf einmal hektisch was zu notieren beginnt. Das ist dann der zukünftige Sendetitel. Und wer das ist, quasi das Tor. Also wer zukünftige Sendetitel hat, der hat ein Tor geschossen. Bis jetzt sieht die Bilanz eher nach einem 0-0 aus, aber wir wollen mal schauen, was uns noch so einfällt.
Na, wir können Vergewaltigung, Fahnen auf Särge und ganz Vroom bestehen zur Auswahl, glaube ich.
Vroom ist, ja, die akustische Laola fände ich aber auch gut.
Aber dann möchte ich, dass das wie in diesen Zack-Heftchen war, so Vroom, oder war das nicht immer so, Zack? Kennt einer Zack noch?
Zack, Vroam finde ich auch gut. Nee, Zack nicht, ich habe Ips gelesen. Auch
aber die Zack, die Zack-Heftchen, ne?
Zack.
Fix war Foxy DDR? Denn?
Okay, nee, Zack war, okay, das ist, ihr seid zu jung.
Ich komme gar nicht mehr mit.
Okay. Fröhlich sein und singen war auch ein wunderbarer Titel. Das war wirklich einer der besten Zeitschriftentitel, die ich jemals überhaupt gehört habe.
Jetzt sind wir schon wieder bei Hansa Rostock gelandet, ey.
Nicht unbedingt, die Viva St. Pauli hätte vielleicht auch mal so geheißen. Wir fanden das total lustig, als das damals
entstanden ist. Ah, stimmt,
Fröhlich. Fröhlich sein und singen.
War das nicht ein Gesangsbuch in der DDR, oder?
Nee, das war eine Jugendzeitschrift.
Ach, genau.
Und der Titel hat sich mir irgendwie eingeprägt.
Wir haben voll Tempo aufgenommen, hier geht's voll durcheinander. Ingolstadt, ne?
Ja, wir nehmen eben wirklich jeder, Tempo und Richtung sind ja 2 verschiedene Sachen. Und wenn man das einfach sauber trennt, dann kommt am Schluss ein interessantes Bewegungskaleidoskop raus.
Ingolstadt war auf alle Fälle gefühlt ein Geisterspiel, so, weil irgendwie der Sound, wie das Spiel begonnen hat, das war total leise irgendwie, das war echt total merkwürdig.
Es gibt ja auch erstmal Soundfahren. Der Sound kommt dann noch.
Soundfahnen.
Stimmt, jetzt wo du es sagst.
Wir hatten hier übrigens auch gerade Soundfahnen. Können wir ja noch kurz erklären. Hier in den Fanräumen haben wir zum ersten Mal so den Notruf. Oder wenn man vom Fanladen rübergeht durch die Tür, wenn das Sicherheitssystem schon greift, dann gibt's hier einen irre harten Sound.
Genau.
Das ist der berühmte Millantor Roar. Jetzt 2,0.
Das war mehr so der Millantor Quietsch.
Das ist der Millanton eigentlich. Das ist der Millanton. Die Erkennungsmelodie sein, die dann einsetzt. So.
Also das war hier wirklich so ähnlich. Wir sind nämlich jetzt noch weniger, wie ihr vielleicht nicht unbedingt merkt, aber wir sind noch weniger, weil das mit den Köpfen hier so gewesen ist, als der Sound vor dem Alarm eben losging, wie bei Mars Attacks, falls jemand den Film gesehen hat. Als diese Musik da abgespielt wurde. Sven kennt den Film.
Ich kenne den Film, ja.
Mike kennt den Film nicht.
Muss ich mich jetzt outen? Nee. Auf jeden Fall ist nebenan wohl USB-Treffen und da ist irgendjemand hier auf das falsche Klo gelaufen und die Feuertür ist dann irgendwie angeschlagen und wir durften ein lautes Piepen wahrnehmen.
Das war also Ingolstadt war wirklich leise. Die Untertreibung des Jahrzehnts.
Nee, Ingolstadt war cool leise. Es gibt dann immer auch die Atmo, also ich schneide das ja mal mit, ich mache ja auch einen Podcast, den habt ihr auch noch nie gehört, das ist auch geil sozusagen, es macht auch nichts. Finn Bartels beschreibt sein Tor sozusagen, kann man irgendwie auf der AFM-Seite hören oder auf afm-radio.org, gibt's dann /Spiele, da findet ihr die Dateien, das ist sozusagen eine ganz, ganz, ganz böse HTML-Seite, da ist nichts an Aggregatoren oder an irgendwelchen modernen Technik dabei, das ist sozusagen egal, das ist einfach, da wird abgeladen.
Und den habe ich gerade. Meistens ist das Internet auch viel besser als irgendwie dieses ganze Moderne.
Das ist aber wirklich Internet, so wie noch, das riecht noch nach Matrize oder nach irgendwie wirklich, da ist null Grafik, da liegen die Dateien so und Daniela war ja vorhin auch hier, Daniela Wurps.
So wie du Internetseiten, baue ich meine Sätze. Also das finde ich, dafür das gut.
Ich baue keine Internetseiten. Ich baue auf keinen Fall Internetseiten. Also das ist, die ist einfach da und da sind die Dateien drauf und ich habe gerade vorhin den Podcast zu Ende geschnitten und das war total geil, weil es gibt immer eine Atmospur. Dieser wunderbare Rekorder, der fährt auch immer auswärts mit und da gibt's immer dann von jedem Spiel eine komplette Atmo und die Atmo von Ingolstadt ist endgeil, also ist richtig super. Weil du hörst die Spieler sich anschreien auf dem Platz. Du hörst das Geschreie, du hörst den Schiedsrichterpfiff und du hörst gleichzeitig, wie im St. Pauli-Block neue Gesänge erfunden werden. Da gibt's irgendwie so einen neuen Song, ich weiß es gar nicht genau. Der geht nach, oh Gott, wie heißt denn das? So ein italienisch basiertes Ding. Ich krieg's jetzt nicht auf die Reihe, aber es wurde ein neuer Song im Gästeblock gesungen. So. Erfunden. So. Und das finde ich immer.
Aber nicht, man hörte selbst langsamer. Das Kritzeln des Kugelschreibers auf dem Papier.
Es gibt dieses 17-Minuten-Video aus Ingolstadt.
Da ist das mit drauf. Da ist, glaube ich, mit dieser neue Song irgendwie so ein italienischer. Ich bin so in Musik so schlecht.
Ist der Text italienisch oder die Melodie?
Nee, die Melodie ist so italienisch. Das geht so ganz langsam los. Irgendwie so, ich krieg's nicht mal hin.
So wie bei Albano und Romina Power.
Genau, sowas in der Richtung.
La, 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 la. St. Pauli. Und das geht.
Genau, das ist sozusagen. Ganz genau.
Ah, genau. Adriano Celentano, würde ich mal sagen.
Das ist richtig.
Zum Beispiel.
Ich glaube, das Lied haben wir, glaube ich, häufiger schon mal gesungen, aber mit diesem ganz langsamen
Getragenen. Genau, das ist sozusagen so wirklich gemacht. wie in so einer, was habe ich mal genommen? Ich habe mal irgendwie so eine komische, egal, also es, Valeron habe ich, glaube ich, mal mit einem Kumpel in Bremen im Kino, haben wir so eine halbe Ampel Valeron und reingezogen und haben dann Kopfkiller geguckt. Okay, das muss jetzt mal raus. Stimmt tatsächlich. Und wenn man, das gab's bei Papi im Arzneischrank und danach bist du so auf Zeitlupe und so ähnlich fängt das an, also einer totalen,
Einfach geil.
Ja, geil, ich fand's nicht so geil, ehrlich gesagt, weil es war so langsam, es war alles so Zeitlupe und, aber der Song, das ist toll. Das ist wirklich ganz langsam und dann geht's los.
Also wir werden das Video verlinken und ich glaube bei 3 Minuten 50 oder sowas geht der Song los, aber genau. Ich guck das nochmal nach.
Das war super, Spiel war totaler Schrott, fand ich, weil Ingolstadt hat grottenschlecht gespielt. Ralle hat das irgendwie ein bisschen zu schön beschrieben, so. Die waren wirklich, das war der schlechteste Gegner, den wir bis jetzt überhaupt gespielt haben. Und wenn man gegen einen total schlechten Gegner spielt und dann sieht, dass das eigene Team einfach so auf Halten, wir wollen jetzt mal nichts anbrennen lassen, spielt so und nicht erkennt, wie schwach der Gegner wirklich ist, dann ist das, war das, fand ich das enttäuschend.
Ja, aber seit wann gewinnen wir gegen Tabellenletzten? Also ich möchte hier mal ganz klar das Wunder, was hier geschehen ist, auch nochmal ein bisschen nach vorne stellen. Üblicherweise ist doch so, dass wir irgendwie eher so die wirklich guten Teams, dass wir gegen die eben auch gut aussehen und wenn es dann eben gegen Teams, die absolut da niederliegen geht, dann kommt der heilige St. Pauli und holt die aus dem Tabellenkeller wieder raus.
Richtig, wir sind keine Samariter mehr.
Wir sind nicht mehr heilig, das ist richtig. richtig. Also es ist vorbei. Wir sind also geradezu schon kalt lächelnd gnadenlos.
Wir sollten das
mit oder ohne Valeron.
Genau. Wir sollten das nicht madig machen. Einfach also, super.
Einfach super.
Nee, es geht nur noch so.
Nein, ja, natürlich geht's nur noch so. Das ist ja auch geil.
Und ja, Wolf und ich sind heute Abend einfach mal so die dunkle und die helle Seite der Macht oder sowas. Und es ist auch mal schön. Wir können es auch wieder wechseln. Darf Schmidt.
Also ich denke, gerade was du sagst mit Spiel beim Tabellenletzten und dann ist man 80 Minuten klar überlegen, fängt sich dann völlig aus dem Nichts den Ausgleich.
Das war St. Pauli, so genau. Kenne ich das.
Ja, und dann, normalerweise verlieren wir das dann noch.
Aber richtig. dann bitte kommt der Witz-Elfmeter des Tages. Ey, Kringel, na gut, ich meine, der war einigermaßen gut gehalten, aber der war mittelmäßig bis schwach geschossen, so weil.
Okay, du meinst die Ausführung. Ich dachte, du bist bei der Entstehung. Ja, ja.
Nee, die Entstehung. Ich hab gesagt, irgendwie hier Meier fällt zusammen wie ein schlecht zusammengebautes IKEA-Regal, weil der hat von hinten Druck gekriegt und dann hat er sich nur noch auf die Zehenspitzen gestellt und ist wie das Billy-Regal umgefallen.
Da muss ich total intervenieren. Der ist von vorne getreten worden. Also der läuft in den anderen rein. Der andere hebt aber auch so ein bisschen das Bein und ich finde, der hat gar keine andere Chance als zu fallen. Aber er fällt ein bisschen theatralisch. Aber es ist für mich nichtsdestotrotz ein ganz klarer Elfmeter. Und ich fand das im Kicker eine Frechheit, dass der Schiedsrichter dafür schlecht benotet wurde, dass er den gegeben hat.
Also so sind die Perspektiven unterschiedlich. Ich habe genau den Meier gesehen, wie er fällt. Und er fällt wirklich gerade wie ein Brett nach vorne. So, wo ich denke, okay, es gibt eine Berührung, nimmt er an, fällt um. Und ich habe rumgepöbelt. Ich habe gesagt, das war niemals ein Elfmeter, das war irgendwie, der ist zusammengefallen wie ein schlecht zusammengebautes IKEA-Regal.
Da widersprichst du ja gerade Ralf Gunisch, das ist ja wohl eine Unverschämtheit.
Das ist ein Affront und deswegen werde ich mich auch natürlich darunter einreihen unter dem Ever-Felgen-Ralle. Wir haben es gelernt. Ich nehme das auch mit.
Wer ist eigentlich der Sponsor of the Day? Irgendwie
Pharma, Schuhe?
Möbel?
Auf die Fahne schreiben.
Ja, doch, auch das. Ich finde es gut, dass wir nicht mehr so eng an der Realität kleben wie noch vor zwei Sendungen. Beim letzten Mal ging das schon noch ein bisschen, wurden die Maschen des Denkpullovers schon etwas loser und jetzt wird also endgültig Freestyle gewoben, dass also tatsächlich der Faden sich durchs Universum krümmt.
Boah, wollen wir das Ganze auf die sportliche Realität zurückholen? Die Ausführung des Elfmeters.
Ich habe Wolf, glaube ich, auch gerade dabei unterbrochen. Nein.
Ich habe totale Schwierigkeiten, hier zu folgen inhaltlich. Das ist deswegen ein bisschen...
Das geht nicht nur dir so.
Wie war das mit dem Elfmeter? Gab es vorher ein Gespräch mit Verhug und Kringe? War das die Nummer? Also dass die da? Ich habe das nur gehört irgendwie, dass irgendwer gesagt hat, schade, dass Verhug nicht sozusagen sein Torekonto weiter aufbessern durfte und das sozusagen dann die Auswirkungen... Vielleicht war es auch ein anderes Spiel, egal.
Ich fand es natürlich total schade, dass Lanati nicht geschossen hat, aber gut.
Na, da glaube ich, das wäre zu hart gewesen, wenn Lennarty den verschossen hätte, dann hätte es harte Aufbauarbeit geben müssen. Aber ich glaube, ich nehme Ralf Gunisch mit und guck demnächst, wenn die Mannschaft nicht protestiert, ist es ein klarer Elfmeter und scheißegal, wie er fällt. Ist halt so, das ist der Fußballer-Duktus und dieses ganze Gesabbel danach am Ende irgendwie, oh, es war ein gutes Spiel und wir haben oh, knapp und uns hat das Quäntchen Glück gefehlt und dieses ganze Erzählen nachher in der Mixzone finde ich echt... Schrott. Es gab einen kleinen Moment. T und Buchtmann haben sich auf dem Platz mal angeschnauzt in der zweiten Halbzeit, haben sich richtig angemeckert. So. Und da habe ich nachgefragt und das war ganz geil. Und dann ging es einfach darum, da stimmte eine kleine Abstimmung nicht. Und da haben die sich angemeckert, aber ey, wir sind beste Freunde. So. Und da habe ich gesehen, okay, in dem Team, da lebt was. Während Ingolstadt wie eine leblose Söldnertruppe, ist jetzt wieder eine Referenz an die Kriegsgeschichte sozusagen, gespielt hat, die alle in ihren kleinen Panzern mit den drei Ringen vorne drauf nach Hause gefahren sind und die hat das überhaupt nicht gekümmert, da was da läuft. Also und da finde ich Profifußball echt schon fast so ein bisschen abstoßend.
Das finde ich irgendwie ja ganz beruhigend. Das erinnert mich irgendwie so im Kleinen an den VfL Wolfsburg im Großen, dass genau, da so eine nominell gute Truppe irgendwie auf dem Platz steht und aber überhaupt nichts auf den Rasen bringt, wie ja Wolfsburg eigentlich in den meisten Saisons Gott sei Dank auch. Da gibt's irgendwas so dazwischen, so ein Spirit, den du eben nicht dazu kaufen kannst.
Nee, das ist das Ding, du wirst einfach fett bezahlt und egal, ob die 16., 15. oder 3. sind die einfach satt und spielen ihr Ding und da kommt ein Trainer, der wird entlassen und die Fronzek hat noch auf der Pressekonferenz irgendwie gebeten, jetzt die Ingolstädter nicht panisch zu agieren und nicht wieder alles an einer Person festzumachen. Also hat noch sozusagen für seinen Trainerstand geworben und sozusagen und da merkst du einfach, der Trainer, der ist völlig Latte, das ist völlig egal. Die spielen weiter, die sind da und dann wird der eine mehr spielen, der andere weniger, aber das ist sozusagen die Motivation. Und das finde ich echt so krass. Wie kann ein Trainer mit einer Schauspielertruppe, also jetzt, wenn man es jetzt in ein anderes Genre verlagert, die alle sowieso ihr Gehalt kriegen, egal wie gut sie spielen. So, also finde ich krass. Finde ich Profifußball echt hammerhart irgendwie. Und wir haben ganz lange auf dem Parkplatz gestanden und haben die alle in ihre Autos steigen sehen und wegfahren sehen und alles hin und her. Und das ist alles easy, kutschi, kutschi. Und
so viel Zauntransfis kannst du gar nicht aufhängen, um das zu kompensieren.
Zauntransfis war ein Ding. Ich fand diese selbstgemalten Dinger, die hatten da ja Dinger, so, die waren so wirklich so Lappen. Riesige Lappen irgendwie auch komisch bemalt, wo ich gedacht habe, sind die jetzt schon richtig subversiv drauf? So, also haben die so einen Zaunfahren-Mal-Workshop? Wie malen wir wirklich eine originale, gut aussehende, handgemalte, echte Zaunfahne? Im St. Pauli-Block hing irgendwie einer von einem Fanclub Wieden. Der hatte so, weißt du, kennst du den?
Nee, ich habe eine Coburg gesehen.
Es gab einen, der sozusagen die Ikonografie der neuen Homepage hatte. Also die gleichen Buchstaben.
Ah, stimmt, gesehen habe ich den, aber ich konnte das
Pauli nicht lesen. Pauli sei, werde Mitglied oder irgend sowas stand da. Ich habe das auch gegoogelt, das ist, ich habe es vergessen.
Pauli sei, ich dachte, das wäre der Fanclub Weiden oder sowas in der Richtung. Ich weiß es aber nicht genau.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe es tatsächlich vergessen, ich weiß es nicht.
Und da habe ich gedacht, das sieht komisch aus. Also das sieht komisch aus, wenn plötzlich sozusagen eine Zaunfahne in der klassischen Vereins-Homepage-Ikonografie in dem CI des Vereins existiert. Und in Ingolstadt, jetzt bin ich auch gleich zu Ende, wir waren noch länger da, sind über den Hauptbahnhof, hatten da längere Wartezeiten, weil es gab zwei Fahrten. Fanladen ist einmal 19 Uhr irgendwas gefahren, das war die späte Reise. Und dann haben wir noch was zu essen gesucht und sind über den Bahnhof, über die kleine Brücke gegangen. Und auf der anderen Seite war das alte Ingolstädter Stadion. So, und da war ich mal, und da hatte auf der Haupttribüne hatte der Sponsor Audi so Seidenschals ausgelegt. Also da lag auf jedem Sitz ein in Plastik eingepackter, ultra gestylter Ingolstadt-Schal, so, der von Audi gesponsert war. Und mittlerweile ist das eine totale Brache und zerfällt und ist trotzdem noch ein Stadion, das da in der Innenstadt vor sich hin dümpelt. Da fuhr dann auch der Mannschaftsbus oder irgendwie, keine Ahnung, der Zeugwart mit seinen Klamotten hin und hat da sozusagen die Bälle oder irgendwie was zurückgebracht. So, das war noch eine schöne Zeitreise sozusagen, weil die haben nämlich auch ein Stadion mitten in der Stadt, aber da passiert irgendwie nichts, außer dass vielleicht, ich weiß gar nicht, wo Ingolstadt trainiert, aber das war nett.
Ich war beim letzten Mal da und da ist ganz links, wenn du auf die Kurve guckst, hing irgend so ein offizielles Audi-Fanclub-Transpi. Ist genau. Das noch da?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Das ist nämlich dann beim letzten Spiel auch irgendwann während des Spiels dann von einigen so um- oder abgehängt worden, weil die das wohl auch scheiße fanden, okay. Da so offizieller Audi-Fanclub Ingolstadt.
Ja, stattdessen war es in unserem Blog mit der Vereins-CI. Nein,
ja, alles ja. Halb so wild. Established. Ja, ansonsten Ausführung des Elfmeters, muss man da noch was zu sagen? Sven?
Ich gehe davon aus, dass der Elfmeter wiederholt werden worden wäre, wenn Kringe den nicht reingemacht hätte, den Nachschuss, weil der Torwart natürlich sich extrem früh nach vorne von der Linie wegbewegt hat und auch die Spieler, unsere, haben auf jeden Fall schon protestiert und gewunken hin. Und das war so offensichtlich, dass ich denke, der Schiri hätte den wiederholen lassen.
Total super, dass du es ansprichst, weil auch danach habe ich Colinas Erben gefragt und die haben gesagt, also es gibt wenn auf jeden Fall die Aufgabe für beide, also für den Schiedsrichterassistenten und für den Schiedsrichter, darauf zu achten. Es wird dann aber kein hektisches Fahnensignal geben und man wartet natürlich so ein bisschen ab, was passiert denn? Und das ist dann da hoffentlich so auch geschehen, wobei ich habe das dann auch in einer anderen Kameraperspektive nochmal gesehen. Der Linienrichter sah nicht so aus, als wenn er noch groß abwarten würde. Der bewegte sich schon wieder recht hektisch, nachdem Özcan gehalten hat, irgendwie Richtung Ausgangsposition. Also ich hätte das gerne erlebt, aber ich fand es halt auch wirklich krass, weil Özcan stand fast einen Meter oder mehr als einen Meter vor der Linie. Also hätte mich auch sehr geärgert, wenn der nicht wiederholt worden wäre. Andererseits, was du vorhin schon sagtest, ich fand den auch nicht sonderlich gut geschossen. Also der sah so ein bisschen reingeeiert aus.
Ja, aber der Nachschuss war doch sehr souverän.
Ja, da kann man nicht viel falsch machen, das stimmt.
Aber Gefühl hat er 100 Jahre Zeit gehabt, ne?
Sieht man ja übrigens auch wirklich selten, so einen verwandelten Nachschuss-Elfmeter. Also insofern bin ich eigentlich ganz dankbar, den auch in meiner visuellen Sammlung drin zu haben. Oder könnt ihr euch an viel erinnern?
Nee, also das schließt so ein bisschen an das an, was Wolf sagte. Scheinbar hatte bei Ingolstadt auch keiner Bock, irgendwie sich groß zu verausgaben, um da jetzt mal hinzulaufen. Genau,
Laufmann hier, komm, mach.
Der hatte noch 5 Meter Platz im Radius, ja, auf jeden Fall, Kringe, für den Nachschuss.
Er hätte auch noch ein bisschen mehr draus machen können, aber es wäre dann noch abfällig gewesen.
Meinst du nochmal annehmen den Ball?
Ein bisschen dribbeln, ja. Nochmal gegen den Pfosten, noch ein bisschen auf den Kopf.
So hört sich das Backe an, wenn man auf dem vierten Platz steht, ne?
Ja, man tatsächlich, es ist schön, auch mal so diese maßlose Arroganz des Erfolgsclubs raushängen zu lassen, die man als St. Paulianer ja wirklich quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat.
Steht dir gut.
Danke. Jan-Philipp Kalle hat eine sensationelle Partie gemacht und hat eine Chance, wo er in 16er reinkommt und nicht, also wo er von hinten raus einen Ball klärt, als vorne verteidigender Innenverteidiger, geht bis rein in 16er, kommt links in 16er, hält den Fuß drauf, guckt an, sieht kurz die Lücke und spielt trotzdem noch brav seinen nächsten Mitspieler ab, an.
Erinnert mich an den jungen Franz Beckenbauer, wenn er in Innenverteidigung spielt.
Auf jeden Fall.
Also ich finde Kalla super, der kann Fußball spielen und der soll es zeigen. Und Kalla muss demnächst auf die 6 irgendwie, Buchtmann ist gesperrt, Kalla soll 6er spielen, hinten dann haben wir wieder Toran und Gonta drin und dann geht's gegen Paderborn, richtig, gibt's richtig die Musik.
Ich bin gerade total irritiert, weil...
Super Überleitung, würde ich gar nicht mehr zu sagen. Paderborn, Musik ist quasi synonym.
Lass uns über Dinge sprechen, weil
klingt.
Buchtmann gesperrt. In der Kicker-Statistik ist keine gelbe Karte bei uns aufgeführt. Aber Buchtmann hat die 5. gekriegt, ja. Also muss ich nochmal beim Kicker reklamieren.
Ja, der Kicker hat ja dann schon so ein oder zweimal Punkte gesammelt heute Abend. Na, der Kicker.
Kicker wird die neue Bild. Übersteiger und Kicker, nein.
Das wäre mal interessant, wenn die fusionieren und dann irgendwie so die Schlagzeilen Schnitte der Bild und die Inhaltslieferanten des Kicker zusammen eine Zeitung machen, die abstruse Headlines mit staubtrockenem Inhalt verbindet.
Der Kilt.
Ja, es rieselt im Kilt oder irgendwie sowas.
Es rieselt im Kilt.
So, aber dann haben wir, glaube ich, jetzt die heilige Minute erreicht, in der wir alle vier aufstehen, uns an die Brust fassen und das Lied von Paderborn singen.
Wer macht
ich kann das gar nicht. Ich kann Oho machen, aber ich weiß nicht wo.
Machen wir mit oder ohne Strophe? Ich weiß nämlich nicht genau, wie es dann weitergeht. Ich weiß, dass der Text ungefähr losgeht. Wollen wir uns langsam rantasten, so quasi erstmal knefmäßig rezitieren? Ich weiß, es geht los mit... Der liebe Gott singt uns ein Lied.
Oha, also bei der Strophe muss
von Glanz ich steige und dann Gloria erst. Und Sieg. Oho, oho, oho. Also wirklich schon schlimm genug. Aber was kommt dann? Und dann kommt relativ bald Paderborn, erhebe dich und lauf. Paderborn, den Helden geben nie auf. Und dein Name, Musik in unseren Ohren. SC Paderborn. Wir sind auf dem Index, Leute. Wir haben es geschafft. Das kann man Leuten ja eigentlich nicht zumuten. Aber hier ist jetzt eine ganz neue Harmonie in der Runde, wo man singt, da setzt dich nieder und so. Also das ist schon auch toll. Also wir wollten hier schon immer etwas volkstümlicher werden, breiteres Publikum ansprechen und so weiter. Ich glaube, mit dieser 197. Minute ist das gelungen.
Ich denke, Ohrenkrebs ist gerade neu definiert.
Nein. Singen ist immer gut.
Ja, richtig. Und das Lied bietet Orientierung. Der Mittelpunkt der Welt liegt nämlich demzufolge in Paderborn. So wäre die Strophe weitergegangen.
Das ist richtig.
Hier unten auf dem Fußballfeld, da liegt der Mittelpunkt der Welt.
Wow. Wie geil, wenn ich mir Indiana Jones vorstelle in so einem Film, weißt du, so expeditionsmäßig, so durch alle möglichen Berge durch und so und dann irgendwie Aztekentempel und sonst was. Am Schluss bist du im Stadion von Paderborn, was wollen wir mal ganz ehrlich sein, Leute, nicht unbedingt eines der allerschönsten der Welt ist und gräbst in der Mitte Düsseldorf-Style einmal den Mittelkreis aus und dann hast du es, den Heiligen Gral.
Das ist ja cool, aber es bietet noch mehr. Da ist ja noch dieses Möbelhaus Finke, das kannst du auch noch mit einbinden. Also da ist ein guter Drehort irgendwie für...
Wolf hasst Ikea und liebt Finke. Wir wissen jetzt, wo du deine Einrichtung hier hast und das finden wir auch toll. Also ich finde wirklich, bei Paderborn passt vieles. Es gibt einfach... kaum ein Club, der dem Satiriker so viel Stoff bietet, ohne selbst lustig zu sein.
Das lasse ich mal so stehen, ja.
Das Ganze
was ist eigentlich aus Naki nochmal geworden?
Der spielt doch jetzt irgendwo in der Türkei.
Ah ja, stimmt, richtig. Ja.
Genschler, ne?
Ich weiß es nicht genau. Ja, kann gut sein. Aber apropos Ex-Stürmer, Mahir Salik. Kommt, Freitag. Spielt.
Ah, der spielt ja noch.
Trifft.
Ja, wollen wir hier mal schön die Kirche im Dorf lassen. Also
trifft nicht?
Ich glaube, motiviert ist er.
Nein, Mahir Salik wird nicht treffen.
Aber im letzten Spiel hat er getroffen.
Ja. Er wird möglicherweise das Gästelied, was hier auch wieder gespielt werden wird, worauf ich mich extrem freue, mitsingen, aber ich glaube, dass er diesmal nicht treffen wird.
Dann wäre das aber nicht mehr mein Pauli.
Gut. Mit dem Finger auf dem
sehr
Blatt Papier.
Aber das ist vielleicht die Gelegenheit, nochmal auf letzte Saison zu gucken, weil da hat Salik gegen uns getroffen im Rückspiel. Genauso viele Tore hat er da gemacht, wie unser Torwart, der ja da dieses viel umjubelte Ausgleichstor in der Nachspielzeit machte.
Schöner Moment, 2:2. Das stimmt.
Und das Hinspiel in Paderborn war das erste Spiel von Fronzek, wo das Abendblatt heute ja festgestellt hat, nun hat er 34 Spiele rum und er spielt ja schon wieder gegen Paderborn.
Irre, ne? Also Wahnsinn. Wenn man sich das so vorstellt, ey,
ist der Fußball
das wird sich Fronzek auch gesagt haben beim Aufstehen, 34 Spiele rum und schon wieder Paderborn. Hat bestimmt so eine Armbanduhr, wo nicht die Uhrzeit, sondern immer nur der nächste Gegner angezeigt wird. Und immer wenn Paderborn angezeigt wird, ist natürlich Juhu.
Ja, nun sind die nicht so richtig gut gestartet, haben sich auf dem Relegationsplatz eingefunden und von daher brauche ich gar nicht nach einem Tipp fragen, weil alles unter 3-0 ist irgendwie nicht diskutabel, oder?
Ich würde sagen, dass spätestens jetzt unsere Serie mit dem Schlechtaussehen gegen Mannschaften, die schlecht aussehen, eigentlich normalerweise wieder anfangen würde, weil als Historiker bin ich natürlich eher so für die Betrachtung aus der Elfenbeinturmperspektive ganz weit oben und da schrumpfen natürlich die Distanzen
gegen zusammen. Gerade?
Block D. Ja, jedenfalls, ich habe so meine Befürchtung.
Aber doch nicht am Millern-Tor unter Flutlicht.
Naja, letztes Mal haben wir nun auch nicht unbedingt gut, da waren wir etwas besser drauf, aber ich bin echt froh, wenn wir ein Tor mehr haben als die anderen am Schluss.
Nein, Breitenreiter passt nicht zu Paderborn, die haben Probleme. Also das ist aber
wirklich. Ihr seid optimistisch, ihr seid ja, alle drei optimistisch. Guck sie dir an. Ich guck hier rum. Optimist.
Also ich weiß, beim FC St. Pauli wächst was zusammen, so wie unsere Sangesqualitäten sozusagen auch schon ein guter Anfang waren und noch viel
Entwicklungspotenzial. Ihr seid auch die, die dann pfeifen, wenn das nach 20 Minuten noch nicht 4:0 steht, was?
Nein. Das geht alles, das wird gut. Ich glaube, Paderborn wird wirklich ein...
Also nichts schreckt mich mehr als Optimismus.
Ich weiß, das ist auch immer, das ist die Gefahrenquelle, ne? Das ist die Gefahrenquelle, da ist dann immer schon der Rauch, da riecht man schon die verbrannten Zungen, nee, wie sagt man denn dazu? Was verbrennt man sich die Finger?
Am Optimismus, das ist richtig. Das ist wirklich wie damals die Finger mit diesem
Optimismus verbrannt.
Typen, der zu nah an der Sonne geflogen ist. Also Freunde.
Icarus.
Sehr gut. Den habe ich gesucht. Also, ja.
Nein, aber mein
Icarus und die gute Laune, die beiden.
Oh. Was sagt der Paramatismus? Weil ich habe gesehen, dass auf deinen Samba-Turnschuhen Paramat von der Seite drauf.
Da steht da drauf, ja genau.
Und was sagt der Paramatismus?
Der Paderborn-Spiel. Der sagt, der ist ja ein alter Statistiker und sagt Paderborn auswärts 2 Unentschieden, 2 Niederlagen und ein blamables Pokal aus. André Breitenreiter nach Kicker-Informationen. Und der Kicker ist ja eine gute Zeitschrift, wie wir heute mehrfach festgestellt haben.
So wieder übersteigert.
Ja, im Fanladen wird nur der Kicker gelesen. Das absolut. Ist ja auch mehr so, wo die alten Leute dann irgendwie gut abgehangene Blätter lesen. Also das ist natürlich klar.
Genau, und Breitenreiter steht noch nicht zur Disposition. Das heißt, alles heiter weiter da. Deswegen wird die Tendenz beibehalten. Wir gehen so, wie wir vorhin schon alle angezeigt haben, wie die Leser sicherlich gehört haben. Und Paderborn wird sich da auf dem 16. Rang das bequem machen die nächsten Wochen. Überholt werden sie wohl nicht.
Da, höchstens, auch, ja stimmt, Ingolstadt auch nicht, rechnerisch nicht drin?
Nee, 4 Punkte, Dresden 5, Paderborn 9. Das dauert.
Und irgendwie so abgezogene Punkte unter der Saison auch noch nicht, ne? Wäre ja auch mal schön, wegen schlechter Musik oder sowas. Lass das hängen mit der Pause. Lass mich hängen. Man schleudert halblustige Dinge raus und glaubt dann doch.
Betretenes Schweigen, ja.
Ja, aber betreten hat immerhin, anders als 99% dessen, was wir hier erzählen, was mit Fußball zu tun.
Wunderbar. Nachdem wir dann Paderborn also locker weggeschossen haben, geht es eine Woche später am Sonntag nach Fürth, wo der Fanladen eine Tour anbietet, die noch nicht ausverkauft ist?
Nee, richtig, genau. Das wäre was ich den Menschen da draußen zurufen könnte. Leute, fahrt mit nach Fürth, lasst das alte Aufstiegsgefühl wieder aufleben. Es gibt noch Busplätze ohne Ende und auch, ich glaube, für den Zug ist mit Sicherheit noch nicht alles ausverkauft. Aber es wird natürlich knapp, beeilt euch.
Wann fährt der Zug?
Da stellst du aber Fragen. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Der Bus fährt um 1 los oder um 3?
Ich glaube, der Bus um 3. Ich will Zug fahren, aber ich habe sozusagen auch das Alternativprogramm gleich als Überleitung.
Da würde ich mal sagen, zwischen 6 und 7 fährt der Zug bestimmt.
Ich glaube, 6 Uhr irgendwas.
Irgendein Zug fährt er immer, ja.
Um mal nach noch mehr handfesten Argumenten zu suchen, wollen die nicht ihr Stadion neu bauen oder so? Sodass man also jetzt quasi möglicherweise die letzten Groundhopper-Punkte mit diesem zusammengewürfelten Playmobil-Tempel?
Sie sollten es auf jeden Fall tun. Also es ist wirklich, da muss man wirklich sagen, das ist eine Schande, was man dem Rohenhof da angetan hat. Das ist ja wirklich das mieses, zusammengeflickschusterte Stadion, was man Land auf Land ab findet. Also
ist so, also es wirkt ein bisschen so, als wären die Sachen zufällig auf da hingefallen und man hätte sie einfach stehen gelassen. Aber ich muss sagen, dass auf seine bizarre Art und Weise, ich finde das besser als das komische Ding in der Stadt mit der komischen Musik, die ich jetzt nicht nochmal irgendwie wieder nennen muss. Das ist einfach nur ungemütlich und kalt und bei denen ist es, wenn es ist komisch und der VIP-Bereich hat keine Möglichkeit nach rauszukommen, der steht wie so ein Aquarium in der Ecke. Man guckt den dann eben von schräg gegenüber irgendwie an und denkt, warum bezahlen diese Menschen so viel Geld, um im Aquarium zu sein? Und dann die ganzen einzelnen Tribünen und jede sieht anders aus. Also das ist schon
bizarr.
Genau.
Also vielleicht das letzte Mal Trolley Arena alle hin.
Ah, genau so heißt es. Ich hab es vergessen. Nicht Playmobil Stadion.
Ja. So, dann kommen wir zu dem Grund, warum Wolf das Heimspiel gegen Frankfurt verpasst hat. Du warst nämlich in Stuttgart beim Blindenfußball-Bundesliga-Spieltag.
Genau, dem letzten, also die Liga Blindenfußball-Bundesliga ist ja der einzige Wettspielbetrieb für die Sportart, ne? Gibt's Bundesliga und das war der letzte, das wird immer im Jahr gespielt. Also es geht immer im April los mit dem ersten Spieltag und dann ist dann irgendwann im Spätsommer der letzte. Das war in Stuttgart auf dem Schlossplatz, das war wieder ein Innenstadtspieltag. Diese Beherbergerstiftung sieht den Blindenfußball oder präsentiert den Blindenfußball ja auch in gewisser Weise als Ausstellungsobjekt der integrativen Kraft des Fußballs in die Mitte der Gesellschaft. So, das ist, deswegen werden da an touristisch wertvollen Orten dieses mobile Spielfeld aufgebaut und einen Spieltag abgehalten. Und das war der letzte.
So wie in Hamburg auf dem Rathausmarkt.
Wie in Hamburg auf dem Rathausmarkt. In Hamburg war das halt tatsächlich wirklich ein Riesenerfolg, so, weil das ambivalentes Thema Menschentiere-Sensation ist der kritische Arbeitstitel, den man irgendwie den Blindenfußball in dieser Darstellungsform Innenstadtspieltag auch gelegentlich gibt. In Hamburg ist trotz des Konzepts Menschentiere-Sensation, also Blindenfußball in die Innenstädte oder in die Fußgängerzonen, um da möglichst vielen Passanten sozusagen diese Sensationssportart dazu nahezubringen, ist aufgegangen, weil da gab es halt eine Szene, Gelsenkirchen, wir haben gegen Gelsenkirchen gespielt, wir hatten zwei Heimspiele, Gelsenkirchen haben wir 0-0 gespielt, da gibt's zwei sehr nette Spieler, Hassan und Django, und Hassan hat dann gesagt, ey, Bruder, die jubeln immer, wenn St. Pauli vors Tor kommt, so. Und da sagt Django, ja, ist ein Auswärtsspiel. So, weil es waren wirklich 1000 Zuschauer da und Katja, unsere Kapitänin, ist vors Tor gedribbelt und hat dann irgendwie rechts einen Ball am Tor vorbeigeschossen und es gab ein riesiges Raunen und ein dickes Grinsen in ihrem Gesicht, habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, in einer anderen Folge. Und da gab es die Ansage, das ist doch hier, Digga, das ist Auswärtsspiel. So, und das ist dann, wenn dieses Fußballformat dann tatsächlich auch bei den Spielern ankommt als erlebbare Freude sozusagen, auch als Bestätigung ihrer Leistung, dann funktioniert dieses Konzept. Und wenn das nicht so gut funktioniert, dann ist halt, bleibt Menschentiere-Sensation und es bleibt so ein bisschen, ja.
Aber ich habe auf der DFB-Seite gelesen, dass es auch in Stuttgart ziemlich viele Zuschauer da waren.
Ja, aber es waren nicht so viele wie in Hamburg, ist auch klar, weil in Hamburg war Hafengeburtstag und es war wirklich gutes Wetter und es waren echt endlos Leute da, die dann auch wirklich für die Spiele geblieben sind und sich tatsächlich dann intensiv auch mit dieser Sportart beschäftigt haben. In Stuttgart war das auch gut, es war halt ein bisschen komisches Wetter, es war ziemlich Regen angesagt und so weiter und so fort und es halt dann vor dem Schloss auf dem Schlossplatz und so, das ist halt, ja, das ist halt das Deutschland, deine Bauwerke und dein Fußball.
Zum Sportlichen, ihr hattet ja schon den ersten Saisonsieg vorher errungen und wolltet da jetzt zum ersten Mal nicht mehr Tabellenletzter werden.
Nee, das stimmt nicht. Wir sind auch, wir sind immer Letzter oder Vorletzter. Das ist sozusagen, das zieht sich durch irgendwie und ist auch nicht schlimm. Also, das war klar. Wir haben so viel Tore geschossen wie noch nie als eigenständiges St. Pauli-Team. Wir haben ja letzte Saison mit Dortmund zusammengespielt und sind da auch Vorletzter geworden. Hatten jetzt gegen Chemnitz die Chance, nochmal was gut zu machen. Aber da hätten wir auch auf die Ergebnisse anderen mit fokussieren müssen. Sind 1-0 in Führung gegangen und haben dann noch das 1-1 gefangen. Selbst bei einem Sieg hätten wir den letzten Tabellenplatz nicht verlassen. Es ist eine Liga, die Blindfußball-Bundesliga war noch nie so kompakt und so nah beieinander. Also der Tabellenletzte hatte, glaube ich, noch nie so viele Punkte und Tore wie in dieser Saison. Und für uns war sowieso vor der Saison klar, dass uns eine Platzierung nicht interessiert, weil wir als einziges Team mit 4 neuen Spielern in die Saison gegangen sind. Und das sind Nachwuchsspieler und die sind alle unter 13, unter 14 Jahren gewesen. Ein Rasmus, der Rasmus und Jonathan wurden auch geehrt vom DFB-Präsidenten als beste Nachwuchsspieler der Saison. Und Rasmus Najes, der aus Bisping jedes Mal zum Training kommt, der ist der erste 2000er in der Blindenfußball-Bundesliga. Also das ist der erste 2000 geborene Bundesligaspieler. Und als 13-Jähriger dagegen gestandene Erwachsene zu spielen, ist schon ein ganz schön kräftiges Ding. Und das war die Grundlage vor der Saison. Wir wollen den Jungs irgendwie, wir wollen denen das Risiko eingehen, aber die halt auch mit der nötigen Vorsicht und Obhut sozusagen an diese Sportart ranführen, und das ist komplett aufgegangen. Also das ist sensationell, was sie spielen, und da kann ich nur jedem empfehlen, 19. und 20. Oktober ist in der Budapester Straße, also in der Halle Budapester Straße, das Keep Your Mind Wide Open Hallenmasters. Dieses Hallenturnier ist genauso alt wie die Blindenfußball-Bundesliga. FC St. Pauli ist Gründungsmitglied der Blindenfußball-Bundesliga. Und weil St. Pauli am Anfang keinen Spieltag bekommen hat, war sozusagen dieses Turnier offiziell auch von den Verbänden als die offizielle oder inoffizielle Hallenmeisterschaft im Blindenfußball deklariert worden, oder deswegen dieses Masters, das denkt man sich ja auch nicht aus, so, sondern es ist ja aus dem Tennissport so eine Anleihe, dass man dann sozusagen ein halboffizielles Meisterschaftsturnier bekommt oder sowas, und das war das. Deswegen ist der Name Masters entstanden. Mittlerweile hat die Sepp-Herberger-Stiftung in Kaiserslautern noch ein Jahresabschlussturnier zum verbindlichen Hallenfußball gemacht. Das ist irgendwie in einer Soccerhalle, wo man dann nur 3-3 spielt und wo das Spielfeld auch nicht korrekt ist, weil das nicht die richtigen Abmessungen hat. Und ja, das ist in der Szene so ein bisschen, in der Blindenfußballszene wird das so ein bisschen nicht so gut gefunden, weil es eben nicht den offiziellen Regeln entspricht. Und Hamburg ist sozusagen der familiale und sportliche Abschluss. Zum ersten Mal wird ein internationales Team dabei sein. Das kommt aus Brünn. Da waren wir im letzten Jahr zum ersten Mal und haben internationale Kontakte knüpfen können. Und die werden auch da sein. Es wird in Hamburg sozusagen im Rahmen des 6. Hallenmasters zum ersten Mal ein Blindenfußballspiel mit internationaler Beteiligung unserer Freunde aus Brünn stattfinden. Und ja, alle sind herzlich eingeladen, da hinzukommen. Der 19. ist Samstag. Da geht's los um 10 Uhr, erstes Spiel, Halle Budapester Straße, und nachher dann auch hier in den Fanräumen die Abschlussfeier sozusagen, oder die Abschlussfeier ist es nicht, sondern Bergfest vielleicht, aber die Players Night. Wir haben erst ein Essen mit den Teams, die werden immer verköstigt, hoffen wir, dass wir das hinkriegen. Also wenn da noch Leute Lust haben, uns zu unterstützen in Richtung Kochen oder sonst was, auch gerne dazu aufgerufen. Nach dem Essen, 21 Uhr, machen wir hier so einen offiziellen Abend, also so eine Players Night, wo es auch eine Bühne gibt. Und da gibt es schon ein paar Spieler, also Rasmus zum Beispiel wird Klavier spielen, hat er gesagt. Der hat von seinem Klavierlehrer, kriegt er das E-Piano mit und wird dann hier auf der Bühne sein und irgendwie spielen. Und wir werden eine Party feiern sozusagen, die mit Blinden zusammen. Grundlage ist aber die akustische Situation, mit der Blinde oder Menschen, die ausschließlich auf Hören und Sprechen angewiesen sind, feiern werden. Und vielleicht Stefan DSL legt vielleicht Musik auf, müssen wir mal gucken. Und wir haben gelernt, Disco ist nichts für Blinde, weil dann können die sich nicht unterhalten. Also es wird eine Disco geben, die sozusagen in Zimmerlautstärke da ist, wo man tanzen kann, aber trotzdem sich unterhalten kann. Und ab und zu gibt es galamäßig Auftritte der verschiedenen Menschen aus den Teams. Die Tschechen aus Brünn wollen Gitarre mitbringen und irgendwie auch irgendwas vortragen. Ich bin gespannt, und das wird ein sehr schöner Abend.
Dann singt ihr alle zusammen Europapokal.
Mal gucken.
Oder sowas. Also wir haben ja über Blindenfußball auch schon häufiger mal gesprochen, und was mir gerade einfällt, ist, dass ich ja bei dem Keep Your Mind Wide Open letztes Jahr mitgespielt habe in so einem Einlagespiel. Richtig. Wo unter anderem auch der Co-Trainer des HSV, Roger Stilz, mitgespielt hat, und wir haben uns natürlich fürchterlich blamiert und gegen das St. Pauli-Team mal locker 3-0 innerhalb von 5 Minuten verloren.
Das ist ja keine Blamage.
Aber da gibt es auf jeden Fall auch einen Artikel zu, wie ich das Ganze wahrgenommen habe, und den werde ich nochmal verlinken. Der ist für die Leute, die vom Blindenfußball momentan nicht so eine richtige Vorstellung haben, denke ich mal noch ganz erhellend.
Da gibt's viel. Wir haben ja auch hier wir haben auch bei Facebook eine Seite, also Blindenfußball Hamburg bei Facebook eingeben. Gibt's viel. Also Blindenfußball kann man auch sozusagen als Adresse eingeben. Und ich wollte irgendwie noch was sagen, wenn ihr sozusagen noch dieses E-Flyer verbreiten wollt, gibt's eine E-Mail-Adresse blindenfußball@fstpauli.com. Einfach schicken. ich möchte auch gern sozusagen in meinen virtuellen Medien sozusagen einen Poster verbreiten. Es gibt ein wunderbares Plakat, was Henning von Typeaholics gemacht hat. Weiß nicht, kennt ihr jemand? Typeaholics ist so eine, ja, sehr, sehr, sehr coole und gute Grafikbude in der Bermsdorfstraße. Und die machen halt so fürs von Sammy Deluxe bis sonst wie, also sind so ein bisschen aus der Eimsbusch-Szene rauskommende, sehr, sehr, ja, tolle Grafiker. Und Henning hat das Plakat gemacht, hat auch das letzte schon gemacht. Und wer das sozusagen als E-Flyer gerne verbreiten möchte, bitte E-Mail schicken an blindenfußball@fcstpauli.com. Das kriegt dann das Koordinationsteam des Blindenfußballteams des FC Pauli.
Genau, hat der Übersteiger auch schon bekommen. Wir werden das auch dann bei uns hier zu der Sendung dann veröffentlichen. Gibt's denn schon Planungen für die nächste Bundesliga-Saison? Ist sowas wie Hamburg und Stuttgart wieder angedacht?
Die Terminierung der Spieltage, wir haben uns nicht um einen Spieltag beworben. Wir wollen wieder in der Bundesliga spielen. Es ist so ein bisschen die Zäsur im Moment in der ganzen Szene, weil die ganzen Spieler, die angefangen haben, spielen seit 2008, sind teilweise auch schon älter und es gibt halt wenig Nachwuchs sozusagen. Teilweise sind die Spieler im Alter von 30, um die 30, vielleicht auch manche schon 40 und die sagen, oh, ey, mal noch meine Knochen hinhalten etc. Das ist dann schon auch eine anstrengende Sportart. Deswegen wird es spannend sein, wie viele Teams sozusagen zur nächsten Bundesliga-Saison antreten und auch in welchen Zusammensetzungen. Bei diesem Hallenturnier zum Beispiel ist ganz interessant, dass unserem Beispiel sind einige Teams gefolgt und kommen jetzt mit Nachwuchsspielern. Es gibt bei Werder Bremen halt über dieses CSR-Konzept Werder bewegt ein Leben lang. Die haben auch eine Ballspielgruppe blinder Sportler, wo auch ein paar Spieler da sind, die Blindenfußball spielen. Die werden zum Beispiel im Team vom PSV Köln mit aufgenommen. Wir werden uns nicht um Spieltag bewerben. Wir haben als Plan oder als Idee, dass wir gerne mal die Jugendlichen auch gegen Gleichaltrige spielen lassen wollen. Also die sagen, oh geil, ja, Erwachsene, cool, wir können da mithalten. Es wird auch nicht mehr lange dauern, bis die Butchis ihre ersten Saisontore schießen werden, auch in der Bundesliga. Vielleicht schon nächste Saison, vielleicht auch erst danach. Aber die wollen auch gerne mal gegen Gleichaltrige spielen. Und das ist für uns sozusagen eine Herausforderung, zu gucken, wo gibt's in Deutschland, vielleicht auch in Europa, noch Teams, die Blindenfußball spielen mit Jugendlichen, die unter 16 sind zum Beispiel. Und das ist sozusagen so jetzt für mich persönlich im Kopf das Ding, wo ich gerne dran arbeiten möchte, um denen einfach auch die Möglichkeit zu geben, mal gegen wirklich Gleichaltrige körperlich gleich, also nicht immer gegen die alten Säcke richtig ran zu müssen und gegen Erwachsene. Das ist schon eine harte Nummer so und die wollen auch mal ein bisschen entspannter Fußball spielen, Blindenfußball spielen.
Braucht ihr für die Keep Your Mind Wide Open noch Unterstützung? Wenn ja, wo meldet man sich?
Die Adresse blindenfußball@fcpauli.com. Gerne, weil wir haben vor das Kochen für die Teams. Wir haben ja am ersten Abend, gibt's erst dieses Players Dinner. Wir sind da immer in Restaurants gegangen, haben dann irgendwie 2.000, 3.000 Euro bezahlt, beziehungsweise Dieter Rittmeier. Herzlichen Dank an die Herren Fußballabteilung, die immer sehr rührig auch Geld sammelt. Allen, die da Geld spenden, auch vielen Dank. Da wird immer viel Geld ausgegeben und wir haben gesagt, wir kochen mal selber. Und hier die Fanräume, wir haben es ausprobiert, haben Dinger gestellt, also Bierbänke, Tische etc. Und hier kann man mit 120 Leuten auch essen. So. Und das wird jetzt sozusagen der Versuch sein, die Räume hier erst in einer gastronomischen Situation, also wo dann die Spieler und Teammitglieder sozusagen gemeinsam essen und dann sozusagen gemeinsam in so einen Galaabend drüber sneaken und sich gemeinsam feiern, kennenlernen, keine Ahnung, Spaß haben miteinander und nicht in irgendeiner Gaststätte sind, wo dann der Abend eher so ein bisschen nicht selbstbestimmt läuft. So, da freuen wir uns drauf, das zum ersten Mal hier in den Fanräumen zu machen, am 19.10. abends. Und wenn da Leute interessiert sind, mitzuwirken, zu machen, immer ran. Also E-Mail-Adresse haben wir jetzt gesagt, die wird auch im Blog stehen. Ne? Also kann man machen.
Machen wir. Ja. Gut, ansonsten noch ein Ausblick auf die Termine der nächsten Wochen. Ein Termin, der vielleicht nicht so präsent ist, aber ganz interessant sein könnte. Ich denke mal, den ganzen Ärger um Eintracht Braunschweig in den letzten Wochen haben sicherlich alle Interessierten irgendwie mitbekommen. Und da könnte es ganz spannend sein, am 12. Oktober spielt unsere zweite Mannschaft gegen Eintracht Braunschweig 2 in der Regionalliga und der Verein Eintracht Braunschweig hat sein fragwürdiges Stadionverbot gegen Ultras Braunschweig 01 eben auch auf die Regionalliga bezogen und alle also zumindest den Norddeutschen Fußballverband angeschrieben, dass das dann auch bitte in der Regionalliga gilt. Und da laufen gerade Bemühungen, dass man dann UB01 von unserer Seite natürlich A nicht ausschließt, logischerweise. Vielleicht sogar im Gegenteil, dass man sie explizit zu dem Spiel einlädt. Das ist aber, glaube ich, momentan noch so nicht ganz spruchreif. Also das läuft noch und da könnt ihr euch auf jeden Fall den 12. Oktober schon mal frei halten. Das Wochenende ist dann auch spielfrei in der zweiten Liga.
13. Oktober ist Vollversammlung der AFM. Also wenn jetzt AFM-Mitglieder noch einen Kick brauchen, sozusagen, um in ihr demokratisches Medium ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen, sollen sie unbedingt auf die Abteilungsversammlung gehen. 13.10. ist die Vollversammlung, oder wie nennt man das denn eigentlich im Vereinsjargon? Die Jahres...
Abteilungsversammlung, glaube ich.
Die Abteilungsversammlung, ja. Der AFM, 13. Oktober.
Dann wäre der 16. Oktober, da haben wir die Fanräume Talkshow 2. Beim letzten Mal waren Philipp Schauner und Marc Schatkowski da. Jetzt kommt Michael Frontzek. War einer von euch bei dem ersten Teil?
Nee.
Nee. Gut, dann gehen wir alle zum zweiten natürlich. Dann ist 19. und 20. Oktober Keep Your Mind Wide Open, haben wir eben schon gesagt. Und dann wirft voraus seine Zelte, wollte ich gerade sagen. Nein, so, wie heißt das?
Wieso mal? Schatten.
Seine Schatten, danke. Zwei Kessel Braun-Weißes.
Genau, zwei Kessel Braun-Weißes am 15. November, Freitag, 20 Uhr, im Ballsaal Süd. Das Ganze heißt diesmal zwei Kessel Braun-Weißes, weil es zum einen die zweite Ausgabe der Fangala ist, die letztes Jahr unter ein Kessel Braun-Weißes lief, aber auch deswegen, weil diesmal zwei Organisationen das Ganze zusammen auf die Beine stellen und davon auch profitieren, von allen Erlösen, nämlich Fanräume und 1910 e.V. Wir haben schon eine Reihe von wunderbaren Programmpunkten zusammen und es werden auch wieder viele aktuelle Spieler dabei sein und ehemalige Spieler. Das heißt, unbedingt schon mal jetzt Karten besorgen. Es gibt die Karten im Fanladen, es gibt die Karten außerdem im Fanshop Süd. Und dann, nur dann ist man auf der sicheren Seite und bekommt eben seinen Platz bei zwei Kessel Braun-Weißes.
Für sportgünstige?
8 € im Vorverkauf, Abendkasse 10 €, also auch das nochmal ein Grund. Kauft ihr euch doch einfach schon jetzt.
Wenn es überhaupt eine Abendkasse gibt.
Wenn es überhaupt eine Abendkasse gibt. Letztes Mal gab es da, glaube ich, relativ chaotische Szenen, weil wirklich ziemlich viele Leute noch irgendwie rein wollten. Und irgendwann musste man dann auch die Stehplätze quasi schließen. Und ähnlich viel Zuspruch erhoffen wir uns natürlich auch dieses Mal. Auf jeden Fall wird es wieder ein echt vielseitiger Abend werden. Mit Musik, Talk, Spielen und eben, wie gesagt, vielen aktuellen ehemaligen Spielern und Künstlern.
Sehr schön. Meine Zettel sind alle abgehakt.
Ich frage mich gerade so diese Braunschweig-Ultra-Nummer. Das ist eigentlich so, das haben wir so abgehakt wie auf so einer Liste, so wo man mal drüber geht und alle wissen Bescheid. Also das ist klar, irgendwie, also man weiß drüber Bescheid. Eigentlich finde ich, das ist ich weiß jetzt nicht, welchen didaktischen oder welche Reichweite wir haben sozusagen oder wer das hört, der überhaupt davon keine Ahnung hat. Das ist auf alle Fälle eine Thematik, finde ich, die so hardcore erschreckend ist, so dass das eigentlich nicht auf so einer abhakartigen Art und Weise abgehakt werden kann. Und deswegen bin ich da nochmal drüber gestolpert und habe eben so rätselhaft dich angeguckt.
Ich verlinke nochmal einen Artikel dazu, der ist, glaube ich, heute erst veröffentlicht worden. Den hat die Zeit dann auch über Twitter nochmal rausgespielt, der, glaube ich, nicht von einem ursprünglichen Fußballblogger kommt, der aber wirklich sehr schön verständlich auch von Anfang an nochmal die ganzen Zeitungsartikel dazu sammelt und das dann noch ein bisschen bewertet. Für die da also noch nichts von gehört haben, das auf jeden Fall dann nochmal als Ergänzung.
Relativ aktuell geisterte doch auch durch die sozialen Netze dann Erkenntnisse über recht interessante Facebook-Freundschaften oder auf eine sehr schlicht und einfach eine rechtsextreme Facebook-Freundschaft eines Verantwortlichen von Braunschweig, da ich nicht genau mehr im Kopf habe, wer genau das war.
War der Geschäftsführer, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber auf jeden Fall hat er dann natürlich gesagt, das ist ihm halt so durchgerutscht und das wusste er natürlich nicht, dass es sich um so jemanden handelt.
Sind die immer noch Facebook-Freunde?
Nee, das hat er dann natürlich auch gekippt, die Verbindung.
Die machen jetzt nur noch bei LinkedIn so oder bei Xing noch zusammen.
Ja, also absolut unerfreuliches Thema und ich denke, es gibt wenig Leute, die zumindest aus unserer Fanszene denen auch nur mehr als diesen einen Punkt gönnen, den sie jetzt schon haben. Wobei im Rückspiel beim HSV können sie vielleicht noch einen zweiten holen, aber viel mehr dürfen es dann auch nicht werden.
Schwierige Situation auch, ja. Ist man dann für den HSV, wenn
Na, so ein Unentschieden.
In diesem einen Fall mal.
0-0.
Puh. Dann gucken wir uns da mal den Tabellenstand an zu dem Zeitpunkt.
Also Tasmania Berlin wäre umgerechnet auf die 3-Punkte-Regel 10 Punkte. Die haben aber ein ganz schlechtes Torverhältnis gehabt. Also mehr als 9 darf Braunschweig einfach nicht kriegen. Meine Meinung.
Okay, ja. 5 reichen auch. 2. Ach Gott.
Danilo Puppi, wo da? Alles gut.
Was war das denn?
Das ist aus dem Altersheim, war das jetzt gerade so ein kleiner Flashback. Ich war früher Braunschweig-Fan. Ich habe meine härtesten und krassesten grenzgängerischsten Fanerlebnisse als Kind mit dem Werder-Sonderzug nach Braunschweig fahren. Und ich habe eine blau-gelbe Fahne dabei, die aber nur durch so eine grün-weiße Fahnenhülle geschützt ist. Und ich bin der Einzige, der mit einer Fahne rumrennt so und mit so Kordel drum. Und ey, lass mal schwenken, lass mal schwenken. Und so nicht so, nee, lass mal gerade, ist gerade so gut vertüdelt so irgendwie. Und naja, okay, andere Geschichten.
Ich habe mal unter einem Braunschweig-Fan gewohnt, eine Wohnung drunter, und der kam nachts gerne nach Hause und hat den Eintracht-Rap angemacht und die Mannschaftsaufstellung mitgesungen. Bitte Nummer 5, Jörn Schwinkendorf, werde ich nie vergessen.
Okay, alles klar, ja, Schwinkendorf ist ja dann auch bei uns gelandet. Nee, bei mir war noch...
Nee, das, der war hinterher in Braunschweig, glaube ich.
Aber echt, der ist nach Braunschweig gegangen?
Ja.
Okay. Also ich weiß nur hier Gersdorf, Puppi Woder, Wolfgang Frank, auch schon, da kommen wir wieder auf die Fahne malen.
Uwe Hein.
Ja, Uwe
Hein. Wie sie alle hießen.
Genau, Stotterer. Der Bruder von Matthias, und ja, gab's einige. Und Danilo Pupivoda war wirklich irgendwie auch ein ziemlich guter Stürmer.
Also in Bielefeld schreien sie doch heute noch Matzeheim, Braunschweig-Schwein, oder? Bilde ich mir das
gerade. In Bielefeld?
Oder wo?
Nein, in Bielefeld ist Matzeheim ganz große
Nummer. In Hannover.
In Hannover,
richtig. Ich höre das auf der Süd ab und zu mal, aber nur so. Mit einem Bier in der Hand und einem Lächeln im Gesicht.
Oder auf der Haupttribüne mit einem Glas Wein in der Hand, da kannst du das auch mal hören. Gibt's auch. Naja, gut, das ist die Fußball- Historie.
Ja, möchte sonst noch jemand was an Themen vorbringen, oder können wir schon die Abschlussworte einleiten?
Das Wort schon ist grundsätzlich am Ende dieses Talks eine Pointe. Das
können wir schön. Machen wir Punkte drauf. Ja, 2 Punkte. Aber.
Schön.
Schön die Abschlussrunde, ja. Christoph, du hast ja heute noch nicht so viele Sachen gesagt. Erzähl doch mal, wie war's? Was wünschst du dir für die nächste Sendung?
Ich wünsche mir natürlich ganz viel Fußballsachverstand. Ich wünsche mir etwas mehr Bodenständigkeit. Ich wünsche mir eine Rückkehr zur Fußballphrase. Die muss auch gehegt und gepflegt werden. Wenn wir sie weiterhin dermaßen diskriminieren, wie wir das in diesem Talk gemacht haben, dann wird das nichts mehr. Auch Kicker-Redakteure haben ein Herz. Und deswegen möchte ich nach all den Scherzen, die wir über diese untadeligen Zeitgenossen, die ab und zu sogar was Interessantes schreiben, all die Witze, die wir darüber gemacht haben, doch mal eine Lanze für den Kicker brechen. Und ich bin gespannt, wie viele Leute das hören, und würde eigentlich ja doch gerne noch mal irgendwie dieses Codewort-Ding, das ich bin dafür, Tradition aufrechtzuerhalten.
Und wir haben ja gesagt, das Codewort ist gute Besserung, Wilku.
Stimmt, genau. Wer ist jetzt an dieser Stelle, und das möchten wir millionenfach, wir machen jetzt quasi eine Kommentar-Choreo. Wir möchten, dass die Übersteigerseite platzt vor lauter Get Well Soon, gute Besserung und so weiter. Also Sprache ist egal. Wilko sollte drin vorkommen. Tenor bitte positiv. Der Mann hat schon genug durchgemacht, auch hier im Talk, und jetzt auch noch das. Also würde ich sagen, gute Besserung, Wilko, sei die neue Parole.
Jetzt muss ich mir wieder überlegen, was derjenige denn bekommt. Wir können das ja nochmal probieren, dass der dann, wenn er möchte, bei einer nächsten Sendung hier mal aufschlägt. Jetzt, Wilko zeigt mir 4-3.
4-3-3, T-Shirt.
Ah, der kriegt ein T-Shirt.
Der kriegt ein T-Shirt.
Das Ralle
schickt eins rüber sozusagen, signiert von Ralf Gunisch. Dann wird's wahrscheinlich vielleicht
Alter
sogar...
Alter Schwede, ja.
Und Ralle schreibt irgendwas Schönes drauf. Vielleicht sogar gute Besserung, Wilko, weil das dann ja sozusagen der... unser Claim ist sozusagen, und dann ist das doch schon rundes Ding. Aber ich meine, jetzt sind wir so wie in so einer blöden Verloseaktion irgendwie, aber und freuen uns da dran selber.
Gute Besserung, Wilko, gute Besserung, Kicker. Auch deine Zeilen werden heilen. Eines Tages vielleicht, oh Gott, jetzt, wenn man das Wort heilen sagt, ist man sofort wieder in Braunschweig. Das möchten wir eigentlich nicht.
Okay, also dann verlosen wir unter allen, die in welcher Sprache auch immer gute Besserung, Wilko geschrieben haben, ein so ein T-Shirt, was ich mir irgendwie von Ralle organisiere. Okay. Möchtest du noch was ergänzen?
Natürlich möchte ich was ergänzen. Ich bin bei dem Boden ständig so ein bisschen nämlich zusammengezuckt und habe gedacht, ich muss Pause machen. Ich muss ja, dann darf ich nicht dabei sein, weil ich finde irgendwie das Ding, wenn die Sendung abfährt und wir sozusagen in so einem, wie nennt man das, Assoziations-Time-Tunnel unterwegs sind, finde ich ganz gut. So, das finde ich super. Und weiß nicht, was du mit Boden ständig gemeint hast, aber
etwas mehr Blei in die Füße. Also
ja, ich finde ja gut, wenn das richtig so ein bisschen nicht so die Valaron-Nummer
ist oder so.
Egal, aber ich fand es immer auch gut, ich finde es immer geil, Gäste auch zu haben. So. Und vorhin hätten wir fast Champagner, wie heißt der gute Champagner?
Stimmt, das ist alte.
Das war sozusagen unser Eingangsfeeling. Du hast
in der Tat, wir haben auch jetzt den Kicker zu oft gelobt und die Basch zu selten, auch diese gehört genannt, gekauft.
So. Eben, wir sind
sehr, sehr guter Kulturteil. Insbesondere das Fernsehtalk oder nicht Fernsehtalk Feuilleton ist einfach lesenswert, muss man sagen. Da wird schonungslos offen gesprochen und deswegen kauft euch die neue Basch, lest sie, sehr gute Zeitung.
Schweigen ist, ich meine das ernst, ich fand das gut. Ich finde das gut, wenn auch Kontroversen stattfinden sozusagen und wir sind ja so ein bisschen, dass wir uns in unseren eigenen so ein bisschen feuilletonistisch, altväterlich die Bälle zuspielen. So. Ja,
also toll, alt, super, alt muss man schon sagen, sind wir meistens, also die meisten von uns sind es, ja.
Genau, und ich merke dann immer, dass ich sozusagen immer in diese Trotzreaktion komme und irgendwie so versuche, irgendwie so ein bisschen aufzumotzen und gegenzuhacken. Und das ist schön, ich würde gerne, dass das jemand anders übernimmt. Dass irgendwie
wie du willst auch Quatsch reden dürfen.
Nee, das kann ich, das darf ich. Aber ich finde auch ruhig Kontroverse und so ein bisschen die polarisierende Statements drin haben und Gäste. Ich finde Gäste gut. Gäste finde ich gut und Singen finde ich gut. Ich wünsche mir Gäste und Gesang. GG.
Das ist super. Muss ja dann Vicky Leandros. Ne, okay, für das Thema.
Sören Konter, klar, natürlich, warum eigentlich nicht?
Ne, ich habe noch eine andere Idee, komme ich gleich noch drauf. Sven, zweiter Arbeitstag, gleich hier mal locker bis 24 Uhr gesessen. Wie war's?
Ja, super. Ich finde Gäste auch total gut. Nee, ich habe mich gefreut, hier zu sein, war sehr unterhaltsam. Natürlich wünsche ich mir auch, dass wir jetzt der Wilko, ne? Genau. Entschuldigung, Wilko. Gute Besserung an dieser Stelle. Und war eine große Freude. Gerne mal wieder bei Gelegenheit.
Da musst du dich mit Justus streiten, der möchte auch so gerne.
Ich Stefan weiß. Auch. Ja, den
schlage bloß jetzt nicht.
Justus liegt gefesselt hinten im Fahnenlager. Deswegen konnte ich überhaupt nur teilnehmen heute Abend.
Hör zu, ist deine Tendencies auf Kopfhörer oder was?
Ja, apropos Gäste, ich habe auf Facebook, ich fange anders an. Erstmal gute Besserung Fabian Boll, das ist, denke ich, spreche
stimmt,
ich im
das
Namen
auch,
aller.
Auch das. Ja.
Ich habe aber vor seiner Verletzung mit Begeisterung gelesen, dass er sich so gerne mal mit Leuten über ein Spiel austauschen würde, weil seine Wahrnehmung des spielerischen Geschehens dann doch oft eine andere ist als die der Fans. Ich glaube, das entzündete sich insbesondere an der hohen Erwartungshaltung, die dann gegen Düsseldorf für einige scheinbar nicht erfüllt wurde. Und so beschissen seine Verletzung auch ist, vielleicht ergibt sich ja dadurch dann die Gelegenheit, dass Fabian Boll sich mal hierher setzt und mit uns über die Spiele fachsimpelt.
Dann muss auf diesem Videomonitor müssen wir dann Bänder drauf haben. Weil ich glaube, dann ist es sozusagen wirklich die unterschiedlichen Perspektiven, die muss man ja auch irgendwo wieder zusammenbringen und dann brauchst du sozusagen Bildmaterial, was gesichtet wird, oder? Geht das sprachlich auch, dass man einfach...
Ah, die Bilder hat ja jeder irgendwie im Kopf. Also Colinas Erben sagt dann auch immer, die und die Szene guckt euch bei Sky nochmal an.
Okay.
Und das kriegt man dann hin. Auf jeden Fall würden wir dann noch Michael Pahl einladen, damit der dann singen kann.
Unbedingt, ja. Das ist auch mal schön, wenn mal jemand anders singt als wir.
Genau.
Ein Touchscreen ist, glaube ich, noch sehr, sehr von Vorteil für sowas, vor allem wenn man eine akustische Übertragung macht.
Super Idee, ja.
Stimmt,
das ist gut, haben wir nicht.
Wo man dann die
Der sagenumwobene Monitor, über den wir immer sprechen, ist übrigens auch ein Messestand quasi von 1910 e.V., aber wir stellen den gerne natürlich zur Verfügung. Bloß, wenn man da drauf rumwischt, passiert nichts. Außer Fettfinger.
Ich wollte das vorhin schon fragen, muss ich gerade nochmal. Ist das eigentlich die Motorhaube von Ralf Gunnisch Audi da drunter?
Es ist cooler als das. Ralle, fühle dich herausgefordert, komm hier vorbei, guck dir das an, guck an, was cooler ist als deine Motorhaube und dann mach nach.
Ein wunderschönes Schlusswort. dann wir hören uns wieder in wahrscheinlich 3 Wochen, sprechen wir gleich noch ab, wird dann im Blog verkündet und in dem Sinne dann ja auf einen schönen Heimsieg gegen Paderborn.
Genau. Jo. Tschö. Ahoi.